Fragewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 2 hoch 7. Heute mit Matt.
Binär.
Und mit unserem neuen Gast, wie wir festgestellt haben, kannten dich die Hälfte der Hörer nicht.
Oh.
Oder mehr sogar, weil, keine Ahnung, bist jetzt ganz berühmt.
Ja, wir folgen jetzt Leute auf Twitter.
Ja, mehr Leute auf Twitter.
Die RB2K auf Twitter folgen. Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
RB2K ist,
ich bin der Neue
binär
hier.
Binär im Namen, im Handy.
Ja.
Ein bisschen.
Ich bin übrigens Marc. Hallo.
Hallo.
Nee,
hallo,
ich muss Gewitter sagen, weil du hast binär gesagt vorher.
Nee, er hat binär gesagt.
Du hast binär.
Matt hat
Gewitter.
Binär, Gewitter. Und dann sag ich jetzt noch Talk.
Nice.
Oh yeah.
Oh yeah.
See what I did there.
Das sind schon so Profis.
Unglaublich.
Genau. Ich bin Ingo, by the way.
Woo!
Genau, der Rest ist irgendwie...
Mich würde es jetzt gerade, ich schau mal nebenher so ein bisschen nach, wann war Marc das letzte Mal mit auf Sendung?
Ihr letzte Sendung.
Letzte Woche.
Ja, davor. Also
davor hatten wir ihn mal.
Da.
Doch, in dem... Nee, da warst
dürften
du...
fast ein halbes Jahr gewesen sein.
Warst du 82, im November?
Finde ich hier.
Im November warst du da? Hatten wir da
116.
116?
Und davor warst du nur
remote. Das müsste die gewesen sein, wo du da warst. Ja, genau, da steht, Marc ist mal wieder über den großen Teich geflogen. Und da ist Marc schon wieder über den großen Teich geflogen.
Auslandskorrespondent.
Ganze 12 Folgen später.
Ja, ich habe gedacht, mehr als 12 kann ich euch nicht alleine. Da werde ich immer so wütend, wenn ihr wieder Dinge nicht wisst.
Ja.
Da muss der Papa genau wieder zum Audit vorbeikommen.
Ja. Aber das geht mir auch immer so, wenn ich dann mal nicht dabei bin und sie erzählen dann was und du denkst,
das ist doch falsch. Deshalb bist du in dem Falle der Hörer.
Ja, aber kannst du auf der Tischkante beißen und rufst es laut vor dich hin und sie sagen es einfach nicht.
Genau, so ging es mir letzte Sendung, als ich irgendwie so halbkrank auf dem Sofa lag und euch zugehört habe, wie ihr über Bargeld und Kreditkarten.
Ja.
Und das ist natürlich alles komplett falsch, was ihr
gesagt habt. Ach so, ja, okay, dann erklär uns doch mal auf.
Das ist im Prinzip genau andersrum, aber wir lassen das mal so stehen.
Genau.
Na, nee, also was beiseite. Ein Aspekt, der glaube ich irgendwie nicht so wirklich genannt wurde in dem Ganzen, ist halt, dass Bargeld physikalisch anwesend ist, während Kreditkarten, also der Wert einer Kreditkarte ist ja rein virtuell definiert.
Yeah.
Und
eine kann ich unter die Matratze tun, das andere nicht.
Ja, du kannst deine Kreditkarte auch unter die Matratze tun, ist nicht verboten. Also ich glaube auch in keinem der US-Staaten ist das verboten, das ist echt eine Errungenschaft. Was ich meinte ist, um halt im Sinne von Diebstahl oder so Schindluder mit Geld zu betreiben, ist es halt bei Kreditkarten reicht hier so ein X86-Gerät.
Ja? Die Nummer.
Ja. Und um dir Geld zu klauen, da musst du halt schon mindestens mit so einer Tasche, mit so einer Hand oder mit so einem Langfinger irgendwie in der Reichweite deiner Geldbörse sein. Plus, wenn Geld halt dir irgendwie abhanden kommt oder gefälscht wird oder so, hinterlässt das halt immer in irgendeiner Weise physische Spuren, wohingegen du bei Computern relativ ohne Beweise zu hinterlassen, also in der Theorie zumindest, viel einfacher Geld verschwinden lassen kannst. Es ist eine ähnliche Diskussion oder ein ähnliches Argument, sage ich mal, wie bei dem Wahlsystem, ja, wo man halt auch sagt, naja, so ein Wahlsystem mit Zetteln, wo Papier drauf ist, ist einfacher von außen zu überschauen. Das kann jeder visuell debuggen, dass da auch alles passt. Wohingegen eben so ein Wahlcomputer dir einfach nur sagen könnte, ja, Stimme gezählt. Ja, du hast 3000 Euro auf deinem Konto. Ja. Und jetzt hast du auf einmal nichts mehr. Keine Ahnung warum. Sagt der Rechner jetzt halt so.
Ja.
Es ist bitte gekippt.
Ist er aber, ja,
genau.
War aber auch schon immer so, ne? Also die müssen ja doppelte Buchführung und hier so rechts und links und rein und raus.
Das andere, ich meine, das ist halt auch kein momentan real existierendes Problem, aber es wird immer mehr zu einem, ist halt dann halt auch Fraud. Also ich habe es auch in einem Kommentar zur letzten Sendung geschrieben, ich wusste nicht, dass ich heute doch dabei bin. Es ist in meinem persönlichen Umfeld jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal passiert, dass halt einfach auf einmal irgendeine fishy Abrechnung, also irgendein Posten auf einer Kreditkarte war und das zum Glück in der Regel kein großes Ding, weil du rufst halt irgendwie bei der Kreditkarten herausgebenden Bank oder sonst was an und sagst sie, hey, hier.
Mag ich nicht.
Und dann sagen,
klicken immer, sag ich, kenne ich nicht. Und dann sagen sie, ja, wir schauen uns das mal an. Und dann
genau
sagen sie, sie waren nie in Brasilien. Und ich sage, ja, richtig.
Richtig. Aber interessant ist, wenn es dann über Internet läuft, also wenn du bei angeblichen Internetshops irgendwas gekauft hast und so, weil
ja.
Ne, also da müssten wir ja alle erstmal unseren Chrome-Besucherverlauf irgendwo hin übermitteln. So. Nee, waren sie ja gar nicht drauf. Nee, was ich meine ist, also in Deutschland musst du maximal noch eben zur Polizei kurz gehen und da Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Und wegen Landesverrat. Und dann kannst du mit dem Aktenzeichen zur Bank gehen und dann ist das alles geregelt. Was ich meine ist, das passiert in letzter Zeit immer häufiger, weil wie oft haben wir jetzt davon berichtet, ich glaube, ähnlich wie SSL-Sicherheitslücken ist so ungefähr jede Woche wird irgendwo ein Server aufgemacht, wo irgendwie Kreditkartendaten wieder abgefischt
werden. Es müssen nicht mehr Kreditkartendaten sein. Also bei mir hat jemand was vom Bankkonto abgebucht.
Ja, noch so, besser. Das heißt, der hat die komplette IBAN gewusst. das hat er es aber auch verdient, ganz ehrlich.
Er hat ja nichts abbuchen können, weil er hat versucht, knapp unter 1.000 Euro abzubuchen. Ja. Aber so viel Geld ist natürlich auf meinem Konto niemals. Und deswegen hat die Bank gesagt, tut mir leid, ihr Dispo ist leider nicht so hoch. Das Geld buchen wir nicht ab. Dann hat er Pech gehabt.
Kein schlechter Trick, ja. Einfach nie Geld auf dem Konto haben.
Aber er hat versucht, meine Unterschrift zu fälschen.
Wirklich?
Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also warum habe ich dann bitte ein Unterschriftenset hinterlegt bei euch? Sie hätten es nur mal vergleichen müssen, ja. Hm. Passt nicht zusammen,
hat
nicht
einen
mal.
Hat Penis gemalt? Nein. Von meine Unterschrift.
Schauen Sie mal in all den Unterschriften, die ich Ihnen gegeben habe.
Ich habe Lümmel auf Lümmel auf Lümmel.
Ja. Solche Penisse male ich nicht.
Und dann hat die gesagt, dann haben die gesagt, nee, Unterschrift. Prüfen wir nicht. Ich sage, ja, danke fürs Gespräch. Also ich meine, warum unterschreibe ich ihn denn und habe ich ein Unterschriftenset hinterlegt?
Das hat schon, die haben da eine Checkbox und das ist...
Ja, aber das also war für mich in den USA dann irgendwie auch den ersten Tag irgendwie so relativ ernst, bis dann die Tante bei der Mietwagenverleihung mir irgendwie, als ich wollte mit einer Karte bezahlen, auf der nicht mein Name und nicht meine Unterschrift ist, weil es die Karte einer Firma ist, die mir gehört, aber es ist halt nicht mein... Scheiß drauf. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, wie soll ich jetzt hier unterschreiben? Und dann hat sie gesagt, ist mir doch egal. Unterschreib doch, wie du lustig bist. Und ab dem Moment habe ich mir gedacht, weißt du was, ich schreibe einfach irgendwas drauf.
XX.
Ja, I was here oder sonst irgendwas. Und es funktioniert genauso.
Irgendwas Komisches.
Ja, genau.
Schwarzbrot.
Hass. Immer wieder. Naja, jedenfalls...
Hast du den Avocados bei denen? Hassavocados.
Ja, okay. Jedenfalls ist das halt bei Kreditkarten ja immer noch kein großes Thema. Es passiert nur immer häufiger. Das heißt, momentan ist es einfach nur nervig und ärgerlich. Bei Debitkarten ist es halt doof, weil da bist umgekehrt du in der Pflicht, nachzuweisen, dass du das Geld nicht ausgegeben hast.
Deswegen verwendest du die bitte auch nicht.
Oder? Deshalb, ja, ich kenne immer mehr Leute, die Debitkarten verwenden, weil sie halt damit überall da bezahlen können, wo du auch mit Visa und so, oder meistens da bezahlen kannst. Egal. Dessen sind sich halt viele Leute nicht bewusst. Und in letzter Konsequenz, ja, ich finde es eigentlich auch voll cool. Also eine Woche USA, nicht einmal Bargeld angerührt. Ziemlich cool, geht. Brauch auch kein Bargeld mehr. Tada. Ist halt nur dumm, wenn ich irgendwie meine Kreditkarte irgendwie in so einen Parkometer reinwerfe und dann einfach später wieder rausnehme.
Ich habe gedacht, da kommen jetzt irgendwie Stripclub-Geschichten. Ich habe meine Kreditkarte irgendwie durch, aber Dollar.
Ja, ja, genau. Siehst du, dafür brauchen wir das Bargeld. Also, weil die... Ach, ich könnte jetzt blöde Witze machen. Ich lasse es.
Du kannst doch einfach Kreditkarten geben. Die kriegen das hin.
Die kriegen das
Glaub mir, die kriegen das bestimmt hin.
Okay.
Ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen.
Ja.
Wir
sind
doch schon. Das ist ja der Follow-up. Ja, wir machen noch kein Follow-up. Ja, aber
doch, wir machen immer das
Blast und
the Pass.
Das war so Blast.
Man muss zu seinen Federn auch mal stehen.
Ich finde es super gut, wie, naja, Marc hat es im Prinzip angefangen, die Überleitung jetzt geklappt hat zu Koks, Nutten und so weiter, weil wir kommen jetzt wieder so in die Sphäre.
Ah, ich sehe schon.
See what you did there.
Lange Zeit ist es her, ja, aber jetzt gibt es wieder einen John McAfee der Woche.
Ja, hat unser Leadname reingebracht hier.
Ja.
Total gut. Er ist festgenommen worden, hat um sich geschossen und war irgendwie bekokst ohne Hände.
Moment, ich nicht bekokst, der hat nur Xanax genommen.
Ja, so wie. Ein toller Satz, der da drin ist, when I ran out of ammunition, I surrendered quickly and the officer and I had a cigarette together and joked about my bad aim. Okay, vielleicht sollte er erst Cheese-Übungen nehmen, ja? Ich meine, er hat ja wahrscheinlich genug Geld, wenn er Waffen hat, sollte er auch mal irgendwie Zielen üben. Sollte jetzt nicht das Problem sein.
Wer würde den auf seinem Schießstand zulassen?
Ja.
Wenn er mit Koks und Nutten kommt, weißt du?
Ja, aber Herr McAfee, da haben wir gleich wieder Polizei im Haus, ist morgen nicht so.
Ja, er hat auch gesagt, er hat eine Verschreibung für Xanax. Xanax ist ja so eine Benzoephedrin-Geschichte. fühlst dich eigentlich ganz nett mit. Und er hat dann gesagt, eine war gut, aber dann habe ich gedacht, zwei wären da ja besser. Und es ist dann
das
so,
Problem ja, liegt, da habe ich gedacht. Gell?
Richtig, ist das ist...
I fought by myself. Kann man eigentlich auch Schusswaffen verschrieben kriegen? Auf Rezept?
In Amerika geht alles.
Also so
wenig,
therapeutische so Zielübung.
Gegen Angstzustände. So, ja, wenn Sie, wissen Sie, wenn Sie jetzt haben Sie eine Waffe, jetzt müssen Sie keine Angst mehr haben.
Ja. Kaliber 45 gegen Angstzustände.
Ja.
Sehr schön. Ja.
Sehr gut.
Schön, dass der uns auch mal wieder erfreut, besucht, von sich hören lässt.
Ja, und irgendwie hat er auch, ist so schön, wie er es auch formuliert, the police knew me and I don't believe their hearts were truly in the shootout. Also, ach, der McAfee, der ballert jetzt ein bisschen in die Luft, ja.
Mal wieder, ja.
Und dann regt er sich wieder ab und geht schlafen.
Wahrscheinlich haben so ein paar sogar so gesagt, ja, ich möchte eigentlich schon, dass er gewinnt.
Ja, das ist schon
They were
rooting.
Okay. Ja, aber weißt du, wenn der jetzt schwarz gewesen wäre, dann...
Six warning shots in my bag. Ja.
Nur, genau. Nur deswegen durfte der um sich schießen.
Ja. Sehr gute McAfee. Auf jeden Fall hat er noch Spaß, wie immer.
Also soll er froh sein, dass er nicht wie im Dschungel hier komplett schwarz angemalt war?
Er sagt aber immer noch, dass er Angst hat, dass, also er sagt nicht, dass er Angst hat, dass die Leute umbringen wollen, aber er sagt, Leute wollen ihn umbringen. Und deswegen hat er unter anderem auch so eine Verschreibung bekommen, dass er nicht immer so nervös ist. Also da bezweifelt auch keiner, dass ihn die Leute umbringen. Die geben ihm jetzt nur Beruhigungsmittel, dass er nicht immer so hibbelig wird, ja? Und,
Oder damit er nicht immer hinter irgendwelchen Büschen steht.
Ja, als Wurstverkäufer getarnt, während die Polizei sein Unternehmen durchsucht. Ich frage, gibt es so, kann man das hier Halloween so McAfee Wurstverkäufer-Maske und Anzug?
So ein
kleiner Bauchladen, wo du irgendwie Mehl und zwei Messer drin hast oder sowas in der Art. Das ist schon gut.
Leute, was bist du? Ich bin John McAfee.
Ja, richtig.
Den kennt man doch.
Kennen wir doch. Antivirenhersteller, ja.
Also, liebe Hörer, ihr dürft entscheiden. Ist der McAfee auch lustig? Darf der auch wiederkommen?
Ich denke schon.
Ja, stimmt.
Ach, McAfee der Woche.
Wer es hier auch ab und zu mal rumsen hört, das ist eigentlich John McAfee, der im Keller experimentiert sozusagen.
Ja, der mit dem Knall gehen will.
Ja.
Wer auch mit dem Knall geht, ist ja quasi Google. Der ist ja unser Tote der Woche ist Google.
Ja, weil sie heißen nicht mehr Google.
Sie, ja, erstaunlicherweise.
Das war irgendwie so die News.
Das kam auch ziemlich unerwartet.
Hä? Was jetzt? Google ist nicht mehr Google? Google ist jetzt Alphabet.
G ist für Google, ja.
Das heißt jetzt Alphabet-Mail demnächst.
Richtig. Ich frage mich denn, ich habe ja irgendwie einen Ex-Kollegen, den habe ich jetzt auch gefragt, ob er jetzt ABCler oder Alphabetler heißt, aber er hat mir noch nicht geantwortet.
Ist er ein Alphabetler?
Ja, eben. Und auf jeden Fall ist ganz interessant, also Google will sich jetzt so ein bisschen umstrukturieren. Google hat ja irgendwie alles. Die haben ja das Zeug, was man benutzt, also so Google Maps, YouTube, Chrome, Android, Suche, die Geschichten.
Suche?
Ich glaube auch. Irgendwie.
Ja. Du kannst bei Google kannst nach Anzeigen suchen.
Richtig.
Du kannst nach Online
suchen. Bisschen wie die gelben Seiten, nur online.
Ja,
das muss man anschauen, das ist ganz nett eigentlich. Ja.
Es wird irgendwann mal was.
Das hat mich letztens auch wieder genervt, diese scheiß... komische deutsche Telekom, DT Medien, haben irgendwelche komischen Sachen bei mir abgeladen. Und dann lagen die da 3 Wochen rum. Und dann musste ich sie nehmen und sie wegschmeißen.
Das ist Nötigung, oder? Nötigung, würde ich
also
sagen.
Also kann man da nicht mal irgendwie die Politik losschicken und sagen, hallo, toter Baum, braucht kein Schwein mehr, weil wir nehmen ja jetzt Alphabet dafür.
Ja, also für alle aus der Generation, die auch nicht mehr wissen, wer der Mark und so ist. Es gab da früher mal so ein Ding, da hat man Firmen, also, das muss man sich echt mal vorstellen. Da hat man Bücher gedruckt.
Und man macht es immer noch. Ja? Das ist ja das Crazy.
Und das ist doch der eigentliche Grund. Auch hier Alphabet jetzt. Die wollten doch einfach nur in den gelben Seiten vor Apple sein. Die wollten einfach nur mal wieder vor Apple sein. Weißt du, so Board of Directors Meeting. Wir müssen irgendwie mal wieder irgendwie vor Apple kommen. Irgendwie. Ja. Any ideas welcome. Vorschläge, die Herren.
Lexografisches Sortieren. So, jawohl, jawohl. Genau.
Market Share, nein, scheißegal, wir sortieren einfach nach.
Der ist jetzt Chief Marketing Officer geworden wahrscheinlich, allein dafür. Vielleicht sollen wir auch sagen, was geht eigentlich. Genau, also Google hat auf jeden Fall, weil ja Google war immer alles und die haben auch immer diese ganzen Google X und Google selbstfahrende Autos und Calico, Life Sciences, Glucose-Nupsis, die auf deinen Augen schwimmen.
Daneben noch so Handys.
Und alles. Und das war ja alles Google, aber dann sagen sie, ja, das ist ein bisschen doof, weil wir wollen irgendwie jetzt, wir wollen das, Google soll das Zeug sein, das echt so läuft. Also Maps, YouTube, Chrome, Android, was halt Leute echt benutzen.
Also das war alles, was Beta ist.
Genau, alles, was Beta ist. Und Beta bedeutet ja quasi...
Fertig.
Fertig, genau.
Abgehangen.
Und später mehr wird eh nicht.
Oder? Genau, und das bleibt jetzt, glaube ich, auch so, was es auch immer jetzt ist. Aber es wird einer ABC, ein Alphabet Incorporated. Ist es Alphabet Incorporated? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Alphabet Incorporated untergeordnet. Und der untersteht dann zwar diese ganze Google-Gebimsel, aber auch andere Sachen, Calico, die Life Sciences, die selbstfahrenden Autos, die sind alle dann nicht Google, sondern halt irgendwie Alphabet, irgendwas.
Alphabet Car kriegen
einen lustigen Namen und die werden dann also quasi nur so eine Holding.
Ja, die kriegen dann halt einfach eine eigene Firma oben drüber gestellt,
genau,
so wie Google.
Die Firma,
also
die
auf
wird
gleicher
dann auch
Ebene.
Der Sergey und so und der andere Heintl, wie heißt er?
Der Larry.
Der Larry Page. Der Larry Page, die machen dann auch da die CEOs und die CEO was auch immer's. Und die sind dann die Chefs von Alphabet. Ist Internet weg? Vielleicht ist, ja. Das muss an der Map liegen.
Nee, du bist weg.
Genau, auf jeden Fall, die werden dann von Alphabet die Chefs und Google ist ja, hat jetzt neun, ne? Google hat jetzt den Fudidu.
Den Sundar Pichai, den früheren Android Chief Master Tech Dings da, was weiß ich.
43, süß-sauer.
Ja.
Auf jeden
der
Fall ist
jetzt der CEO.
Der CEO von Google, der macht jetzt
ja.
Google.
Ja, die wollten einfach nur mehr, die wollten einfach nur mehr Visitenkarten drucken mit einem CEO-Bitch.
Richtig. Und das macht auch Sinn eigentlich.
Das macht Sinn.
Genau. Auf jeden Fall hat sich jetzt Google quasi zerlegt, ist jetzt Alphabet, existiert aber in sich noch weiter als das ganze andere Zeug. Google Maps, YouTube, Chrome, Android, bla. Mhm. Genau. Und sie wollen auch ein bisschen so, bisschen streamline, was weiß ich was und...
Also im Wesentlichen...
Also eigentlich wollten sie eigentlich nur wirklich neue Visitenkarten drucken.
Ja, also, ja ich glaube einfach, die hatten keine mehr und haben gesagt, sollen wir irgendwie neue Bestellungen irgendwie machen bei Flyer Alarm oder so.
Natürlich.
Genau.
Naja,
lass uns doch gleich einen neuen Namen ausdenken.
Ich schätze mal, das
und
halt
die Website, abc.xyz.
Ja.
Das haben sie jetzt ja auch.
Aber also okay. Wirklich raus haben sie es dann mit dem Alphabet noch nicht. Ne? Also da kommt noch ein bisschen was dazwischen.
Das ist abstrakt von oben, das ist so die Management-Summary vom ABC. Das fängt irgendwo an, das hört irgendwo auf.
So eine SWOT-Analyse.
Ja, das ist gut genug, sagt man mal einfach.
Ja, okay. Also TLDR des Alphabets ist abc.xyz.
Richtig. Es gibt jetzt aber auch lustigerweise abc.wtf. Was dann auf Bing.com weiterleitet.
Wo wird das nur? Wer kam nur darauf?
Das ist schon ein bisschen lustig auch.
Ja, the new Microsoft, I like.
Genau, die Google-Aktien werden jetzt auch Alphabet-Aktien. Ja?
Ja, aber sie behalten Google als Abkürzung.
Gug.
Ja.
Legacy.
Ja. Das passiert.
Technical Debt, da haben sie nicht dran gedacht. Bald benennen sie sich wieder um. Einfach nur deswegen.
Genau.
Es war einfach inkonsistent. So.
Ja, naja, also man ist jetzt nicht mehr Google-Aktionär, sondern Alphabet-Aktionär.
Man wird, ja. Aktien ist ja eigentlich auch das Thema. Ich glaube, im Wesentlichen ist das interessant für die halt, dass sie ihr Portfolio so klarer darlegen und dass man einfacher, wahrscheinlich auch einfacher rein rechtlich dann, wenn sich gewisse Sachen lohnen oder nicht lohnen, halt einen Spin-off machen kann. Also entweder halt sagen kann,
ja.
Okay, wir kicken die jetzt raus oder wir
nehmen
dann
eine Holding.
Oder wir bringen den Teil extra an die Börse.
Genau, so.
Genau, also dann.
Und,
oder verkaufen ganz.
Ist halt auch gerade, wenn sie da so Top-Talente irgendwie bekommen wollen, wenn die halt den Google-Aktien geben, Google geht nicht so hoch und runter, die gehen mal 10% hoch oder runter. Aber wenn die halt diese ganz neuen Sachen wie irgendwie, keine Ahnung, ihre Augenglucose, hier Kontaktlinsendinger oder so, wenn die da halt echt gute Leute haben wollen, da ist es wahrscheinlich einfacher zu sagen, hey, wir geben die Aktienoption für hier Glucose Glubschi oder wie auch immer die Firma heißt. Und die Chance ist, dass du da, wenn der da richtig was Cooles erfindest, dass deine Aktien halt 20.000% hochgehen. Im Gegensatz zu den Google-Aktien, die halt schon viel wert sind und eigentlich sich auch ganz gut verhalten, aber halt nicht 20.000% hochgehen werden. Eventuell wollen sie da auch ein bisschen einen Anreiz schaffen, dass du quasi immer noch ein Startup sein kannst, wo du große Gewinnchancen hast, aber halt nicht in diesem großen Konzern drin hängst.
Weißt du, ob die die Aktien 1:1 tauschen oder ob die irgendwie einen Split machen?
Nee, es wird 1:1, was ich gesehen habe. Ich meine, Google-Aktien sind was
auch. Also sind doch 500 oder 600 Dollar. Jede Google-Aktie gibt eine Alphabet-Aktie.
Also wird 1:1 getauscht. Ich meine, wäre eine Möglichkeit, jetzt einen Split zu machen, zu sagen, was weiß ich.
Ja, aber
die Aktien sind hinterher nur noch 100, 200 Dollar.
Ja, wobei, das macht ja auch nicht so, ist ja auch nicht so wild, diese 100-Dollar-Geschichte.
Naja, für Kleinanleger ist es, könnte es schon ein Grund sein, aber
ja.
Ist halt die Frage, ob du nur zwei Aktien von.
Ja, es gibt ja einzige, diesen einen Index, was war denn der Index? Da gibt es irgendeinen blöden, wo du im Grunde nur reinkommst, wenn eine Firma so 100 Dollar hat, grob. Irgendwie, wenn du zu groß bist, was auch immer. Ist egal. Ja, auf jeden Fall gute Sache. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Maybe. Gut, aber muss, naja, gut, also eigentlich wird sich für die normalen Leute nichts ändern, weil es wird immer noch Google-Suche sein, Google-Mail, also sie werden es jetzt nicht in Alphabet-Mail umnennen oder in die Alphabet-Suche. Also eigentlich wird sich für die normalen Benutzer nichts ändern, es sei denn, weiß ich nicht, du hast dann irgendwann mal mit den Autos zu tun und kaufst dir eins, was selbst fährt oder
ja,
wie auch immer. Und das wird noch eine Weile dauern, bis da die normalen Leute, du und ich, so drankommen.
Ja.
Also ändert sich eigentlich nichts.
Mal schauen.
Reiter, Twix.
Sonst ändert sich nichts.
Cool.
Genau, aber zwischendurch war ja Twix mal wieder Reiter.
Jetzt wieder zwischen neun, ja. Ja, wie auch immer.
Ja, man kann sich noch nicht mal auf diese Aussagen verlassen, ja?
Entschuldigung.
Heißt das eigentlich Raider? Sollte das eigentlich Raider heißen?
Tomb Raider? Ja, aber hier wurde es Raider. Tom Raider.
Tom Raider.
Fälschlicherweise wurde es Raider ausgesprochen. Heißt aber eigentlich Raider, ist aber auch egal, weil es gibt es ja nicht mehr.
Ja.
Twix, da kann man nicht, wahrscheinlich haben sie es deswegen geändert. Die sprechen das alle falsch aus. Der amerikanische Mutterkonzern lacht immer über uns. Ja, genau. Die heißen jetzt Twix.
Das ist ja so wie.
Da gibt es nur eine Art zum Aussprechen.
Wie Wix und Wick hier, ne? Kam nicht so gut in Deutschland.
Ja.
News, Neuigkeiten.
Neuigkeiten,
Extrablatt. Darauf kann man sich nicht mehr verlassen. Ich will meinen Zwangsruder haben.
Du willst deinen Zwangsruder?
Nein.
Bist du denn der Cisco-Zwangscloud dann drin? Das gab es doch auch mal, oder? Zwangscloud?
Was? Naja, ja. Kein Cisco-Router, bitte nicht. Jedenfalls.
Genau, das Thema hatten wir schon öfter.
Erfreuliche Nachrichten von.
Ja, also tatsächlich macht das Bundeskabinett auch mal Sachen, die wir gut finden, ja. In letzter Zeit war es ja eher immer umgedreht.
Mhm.
Und wir hatten das Thema auch schon öfter, nachdem die Bundesnetzagentur erst dies gesagt hat, dann aber doch was anderes gemacht hat, musste jetzt doch die Politik nochmal irgendwie eingreifen. Und
denen ist auch langweilig, ja.
Sommerpause.
Vielleicht.
Da kann man mal ein paar neue. Ich meine, gleich mal einbremsen, es ist ein Gesetzesentwurf.
Ja, da aber geht normalerweise
ein bisschen was.
Ja gut, da kommt jetzt der erste, zweite, dritte Lesung und dann wird es verabschiedet.
Ja.
Trotzdem ist die Marschrichtung ja mal klar und das bedeutet, dass jeder darf sich seinen Router selber auswählen. Also nicht mehr Alice, O2, hast du nicht gesehen.
Du bekommst nicht mehr den Router, den du willst, sondern den Router, den du verdient hast.
Wäre auch
oder gut. Andersrum jetzt.
Andersrum. Also klar, du kannst natürlich jetzt immer noch einen gebundelten Router bekommen. Also das darf man nicht.
Das passiert.
Genau, also was so, früher
aber der du Fall hast war, jetzt Anspruch drauf.
Was früher der Fall war, du hast einen neuen Tarifvertrag, was weiß ich, bei XDSL Bladiblub abgeschlossen. Da haben gesagt, ja, wir schicken dir den Router mit, den verkaufen wir dir noch für 5 Euro im Monat, musst du auch noch bezahlen. Aber du darfst auch nur den einsetzen und weh, du loggst dich da ein, weil wir alles von entfernt.
Da machen
und
wir ein Remote-Update.
Remote geupdatet.
Flip, flap, flutsch.
Bis hin zu, du hast nicht nur sozusagen so.
Und die VoIP-Einstellungen, die wir da drin haben, sind unser Geheimnis.
Genau, also du hast häufig verwenden. Gar keine Login-Daten mehr bekommen.
Musstest du wieder auf so Schmuddel-Internetseiten gehen, wo du dann deinen Geheimcode rausfindest.
Ja. Geheimcode 1, 2, 3.
Du konntest auch keine anderen nehmen, weil sie dir nicht die
VoIP-Login-Daten gesagt haben.
Richtig.
Ja, auch die DSL-Login-Daten nicht. Genau. Also weder zu diesem Router haben sie dir die Daten gegeben, noch dass du einen anderen Router verwenden könntest, damit sie dich die Login- und VoIP-Daten geben würden.
Pfui.
Machen sie auch nicht.
Genau, das haben sie bisher immer unter der Begründung getan, dass die Telekommunikationsanbieter sagen, naja, der Router gehört also
zu unserem Netz.
erst ab, sozusagen, was hinten aus dem Router rauskommt, das ist unsere endgültige Leistung. Alles bis dahin ist unsere Leistung an den Kunden und darüber haben wir die Hoheit und darüber verfügen wir, wenn wir wollen. Und jetzt ist es eben so, dass es vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder irgendwie sowas mit der, wie heißt die da, die Tante da, die andere, die Bundesnetzagentur, zusammen so definiert wird, dass das ein passiver Netzabschlusspunkt ist. Also die Dose bei dir in der Wohnung ist der Netzabschlusspunkt und der Router ist ein aktiver Netzabschlusspunkt und das ist einfach nur jetzt, also Juristerei, aber im Endeffekt so das, was wir
sie
haben.
Sie müssten, ja.
Also das ist ganz nett. Sie können dir nicht das vorenthalten, das ist ja als Verbraucher dann.
Was bei, ich kenne ja aus dem Nähkästchen planen, wie das in den USA läuft mit so Kabelmodems, was ja auch irgendwie.
Gibt es da Internet? Quasi,
da gibt es Internet, habe ich mir sagen lassen, ja. Ingo ist schon geschockt.
Die haben Internet!
Ja. Richtig, da habe ich auch Internet und da ist es so, da kannst du die, natürlich will der Comcast auch dein Kabelmodem vermieten für $5 im Monat. Aber du kannst dir auch ein eigenes holen und sie sagen dann, ja, wir haben da irgendwie 8 Modems, die wir zertifiziert haben. Da gibt es irgendwie welche mit 2 Sternchen, welche mit 4 Sternchen. 4 Sternchen sagen wir total das gute Modem. 2 Sternchen sagen wir, geht irgendwie, aber warum wissen wir auch nicht.
Wir wissen auch gar nicht, warum wir es im Angebot haben. Weil's
ja,
eigentlich
sie haben es ja nicht im Angebot, das ist ja das Nette. Also, sie verkaufen die dir auch nicht.
Das nicht.
Die kannst du halt irgendwo holen und dann, aber je nach Kabelanbieter sagen die halt, ja,
ist okay oder ist nicht?
Ja, ist okay oder ist nicht. Und dann kannst du zumindest 5, 6 aussuchen und dann rufst du an und sagst, ein Internet ist kaputt. Und dann sagen die, welches Modem? Ah ja, okay.
Ah, sie sind leider unter der 3-Sterne-Grenze.
Richtig, da müssen sie jetzt.
Da müssen sie erstmal noch einen Stern kaufen. Können sie, per In-App-Purchase können sie.
Oh, kannst du da die Karte am Modem durchziehen.
Genau.
Nee, genau, auf jeden Fall geht es da so, ist okay. Im Grunde, wenn es funktionieren würde, wäre es mir egal, aber meist funktionieren die Dinge ja nicht so richtig. Die geben dir irgendeinen so Krepelrouter, der dann irgendwie nicht so schnell sein könnte wie der bessere, irgendwie, gerade mit Modems und so. Wenn sie dann irgendwie
noch wenigstens noch nicht mal das schnelle WLAN auch noch hat, oder?
Richtig. Ja, gut, ich meine, meist kannst du ja einfach, du kannst ja so tun, als würde da nur Ethernet rauskommen. Also, wenn dir jemand sagen würde.
Du brauchst du 2 Geräte. Das ist auch wieder
genau,
Scheiße.
Das ist nervig. Aber im Grunde, wenn jemand sagen würde, ja, wir würden euch irgendwie Ethernet aus der Wand rausfallen lassen, dann würden alle sagen, ole, ole, Ethernet. Würden die also jetzt quasi den Router nehmen und bei sich ins Häuschen stecken und einfach ein 100 Meter Ethernet-Kabel zu dir ziehen, dann würden alle sagen, yes! Endlich Ethernet aus der Wand und keiner würde rausfinden, wie, weil einfach von Magie DHCP zu dir kommt. Wenn aber diese Nupsi bei dir natürlich im Raum steht, dann sagst du, ach, das sieht aber scheiße aus, hat so viele Lichter und oh. Deswegen, ja gut, also, ja.
Der Punkt ist halt auch, Ethernet kriegen halt selbst die billigsten Krepelmodems von denen in der Regel einigermaßen gut hin, versus WLAN halt nicht.
Kannst
so, ja. Also in Deutschland so diese ganzen Telekom-Speedports, die haben ja Probleme, wenn schon irgendwie mehr als 10 HTTP-Verbindungen parallel oder IP-Verbindungen parallel über WLAN laufen.
Luftfeuchte über 3%, dann ist das schon weg.
Oh mein Gottes Willen. Oh.
Aber hier ist auch die Luftfeuchtigkeit über 3%, krass ein bisschen, oder?
Ein bisschen, ja.
Oh, also, wir suchen uns aber auch mal Tage aus dem Podcast.
Tage, immer Donnerstage.
Richtig. Ich hab auch gedacht, ich komme einfach in der heißesten Woche des Jahres nach Deutschland, wo es keine Klimaanlagen gibt.
Ja, hast du gut gemacht.
Es gibt in Deutschland Klimaanlagen, aber die werden exportiert.
Ach ja, sehr gut. Ja.
Wir brauchen die hier nicht.
Nur für Führungspersönlichkeiten.
Ja. Nur mit Exportkennzeichen.
Richtig.
Ja.
Was auch exportiert wird, ist ja Objective-C und zwar von Microsoft.
Gewissermaßen, ja. Also Microsoft hat da ja was gebaut, nämlich eine Windows Bridge for iOS. Heißt, du kannst deine iOS-App in Zukunft auch unter Windows laufen lassen, Windows Phone. Mit dem Ziel, naja gut, sie wollen halt gerne mehr Apps in ihrem Windows Store haben und wollen es Entwicklern anderer Plattformen so einfach wie möglich machen, da Apps laufen zu lassen, also Apps für zu bauen. Ähnliches gibt es für Windows 10 auch eine Android Runtime. Die ist auch genauso gut wie damals die bei BlackBerry. Also ich habe da heute lustige Crash-Reports von gehabt, weil schon irgendwelche Leute anscheinend Windows 10 Smartphones benutzen. Und dann crashen bei uns irgendwelche Android-Apps weg. Und naja, und das Ähnliches haben sie eben auch für iOS gebaut. Also sie haben im Prinzip einfach eine Library gebaut, wo sie so UI-Kit und so weiter nachgebaut haben. Also ja.
Ist die wenn ich so blöd frage, eine Windows Bridge für iOS bedeutet also, ich kann dann in Objective C-Zeug programmieren, die die Windows Phone API anspricht oder die Windows API, nee, oder andersrum, ich kann in Objective-C quasi die...
Du baust da ganz normal deine iOS-App und die läuft und die wird dann kompiliert und gegen das gelinkt und dann läuft die auch, also dann fällt hinten raus auch ein unter Windows funktionierendes Binary raus.
So
die haben
die
im
Theorie.
Prinzip einfach die, genau, die ganzen CoCore APIs sind sozusagen, okay, sozusagen in ihre System Calls übersetzt. So mehr oder das, weniger.
Also wie Wine, nur für anders.
Genau.
Beim Kompilieren, nicht
und,
beim
das ist jetzt Open Source und da haben sie leider ein bisschen ein paar Fehler gemacht.
Oh, drei Pull Requests schon. Missing a comma in the README, yes.
Ja, Missing Comma ist jetzt nicht so das Problem. Sie haben unter anderem Lizenzen vergessen zu erwähnen von Open Source Contributors. Also sie haben ganz viel Open Source Code natürlich drin, weil es ist ja ein Open Source Projekt.
Ja.
Und haben leider bei einigen Files dann vergessen, die richtigen Attributions zu setzen.
Whoopsie und Daisy.
Als jemand, der in ähnlicher Struktur bei der gleichen Firma arbeitet, kann ich sagen, das ist eigentlich echt schwer, weil Legal ist überall in so einem Unternehmen. Und also muss eigentlich alles abgesegnet sein. Ist anscheinend doch irgendwie passiert und dann gab es auch gleich einen Shitstorm passiert. Im Wasserglas
bisschen
auf Twitter
Shitstorm.
Von den entsprechenden Entwicklern. Also da sind halt auch hier Branchengrößen dabei wie war's Mike Ash oder so.
Haben die jetzt geshitstormt? Ich hab's nicht.
Microsoft hat Open Source Code verwendet in einem Open Source Projekt von Microsoft, aber hat nicht korrekt deren Attribution genannt. Die haben einfach Lizenzen entfernt, Attributions entfernt und so weiter aus Header-Files und so weiter. Ja. Und
okay.
Sie haben aber dafür haben sie einen netten Pull-Request-Bot. Also ich meine, das ist ja passiert.
Den kenne ich auch schon. Ja.
Hi, I'm your friendly neighborhood Microsoft Pull-Request-Bot. You can call me MS-Bot. Thanks for your contribution.
Ja.
This seems like a small but important contribution. So no contribution license agreement is required at this point. Das ist auch immer das Schlimmste. Ich habe einmal zu Jive Software irgendwie einen Patch für ihren Java-Server geschickt. Und der war echt gar nicht so groß. Und so, jetzt müsst ihr aber noch 3,5 Seiten Dreck unterschreiben. Ich so, boah, da habe ich echt total keinen Bock drauf. Muss ich ausdrucken, unterschreiben, einscannen oder hab's dann gelassen. Ja, auf jeden Fall lustig.
Ja, also man merkt an den Sachen halt, wir machen ja Ähnliches gerade mit dem Application Insights SDK, das ja auch Open Source ist, wo auch Pull Requests reinkommen. Da kommt dann auch der MS-Bot. Also ich habe da auch schon dann von externen früher irgendwie Pull Requests halt gemacht. Und dann kommt er jedes Mal und wenn du das halt auch fünfmal machst, dann sagen halt auch die Entwickler irgendwann zu dir so, ja, also jetzt meine fünf kleine Contributions sind halt irgendwann auch eine größere. Mhm. Müssen wir vielleicht doch nochmal reden. Man merkt halt, das sind halt jetzt so Öffnungsversuche von einem Unternehmen, das bisher nicht so viel mit Open Source gemacht hat und das sind halt, ich nenne es mal Startschwierigkeiten.
Okay. Wenn es nur Startschwierigkeiten sind.
So würde ich das jetzt mal deuten. Ich habe da bei keiner Sache, die da gelaufen ist, jetzt absolut böswillige Absicht erkannt. Ich mag da biased sein, aber...
Oh Gott, ich lese gerade die Issues durch, die Armen. Das ist hunderte von irgendwelchen Honks, die bisher noch keine Contributions irgendwo haben, stellen irgendwelche blöden Fragen jetzt in der Issue.
Ja.
Ecke von.
Ja, gut, das ziehst du dir dann halt bei sowas auf.
Ah, schön. Schön. Naja,
ja, ich meine,
Open Source.
Genau,
Microsoft.
Wenn sie immer mehr Open Source machen, sie jetzt so ein bisschen, wird das auch irgendwann abebben. Also, ich meine, früher war ja Open Source irgendwie das Krebsgeschwür. Ja. Von der Strategie sind sie ja jetzt Gott sei Dank weg und von dem her müssen sie sich jetzt auch nicht groß wundern, dass dieses Krebsgeschwür immer noch diese Aussagen Anfang immer noch nachwirken und dass sie jetzt natürlich das auch so ein bisschen noch abkriegen.
Ja.
Aber das wird sich halt mit der Zeit geben.
Ja.
Also wenn Microsoft sich mehr öffnet und ich meine, haben wir auch schon öfter diskutiert, müssen sie wohl auch, sonst geraten sie da langfristig dann immer unter die Räder. Da kommen wir da, oh ja, wir müssen glaube ich Oracle vorziehen, weil das war so lustig. Gleich mal die andere Richtung dann sozusagen.
Okay, Ingo hat es gelöscht, aber wo ist jetzt der?
Ja, ich wollte es da
nicht wieder gepastet.
Es geht nicht. Lässt sich nicht pasten hier gerade.
Dumm gelaufen. Wir können ja auch, aber falls du es wieder nicht gepastet kriegst, Lenovo macht es ja andersrum. Also Microsoft nimmt ja was Leute eigentlich gerne haben wollen und Open Source ist. Lenovo hingegen nimmt was keiner will, macht es Closed Source, installiert es aber auch automatisch.
Auch eine nette Idee.
Genau, denn Lenovo hat jetzt rausgefunden, dass du im BIOS oder wahrscheinlich im EFI in dem Fall Crapware hinterlegen kannst. Ja. Das ist auch wirklich persistent also, Crapware auf
du kannst, genau. Genau, du kannst einen entsprechende Crapware unter im BIOS oder EFI hinterlegen und Windows 8 und Windows 10 werden die dann immer beim Start laden.
Ja, wie nett von Windows. Also bedeutet, du denkst dir so, oh Gott, da sind aber 38 Sachen auf meinem Laptop, die ich nicht will. Ich mach den mal platt und dann installierst du Windows neu und auf einmal hast du 18 Sachen auf deinem Laptop, die du nicht willst und die kommen auch immer wieder.
Der Witz an der Sache ist, ich kenne ja so ein paar Lenovo Notebooks, auch frisch aufgesetzte. Das ist jetzt auch echt wieder, also ich meine, Lenovo, was? Ah! Ihr
das
Trottel.
Ist die Lenovo Service Engine. Ja,
die Service Engine, genau. Der Punkt
aber die
ist,
hatten doch letztens schon mal so ein Fail.
Ja, die hatten, kommen wir gleich zu. Aber selbst wenn du das nicht hast, dass das im BIOS drin ist, du hast in so einem Notebook immer irgendwas, was nicht sauber funktioniert, dann musst du dir eine von diesen Lenovo Crapwares installieren, so irgendwie den speziellen Lenovo Intel WLAN-Treiber oder sonst irgendwas. Und natürlich sagt er dann gleich, weißt was, ich installiere nochmal noch so ein bisschen hier und ein bisschen da und lalala und lalalu.
Browser-Toolbar? Nein,
ja, genau.
Danke. Bam. Oh, so. Browser-Toolbar.
Genau, und da kommen wir jetzt auch schon in die Richtung, was die da hatten. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr, wir hatten das in der Sendung auch mal besprochen. Ja, ja. Die haben gesagt, hey, wir müssen was mit Superfish oder so.
Ja, Superfish gab's.
Superfish war es, glaube ich. Wir müssen irgendwie Werbung austauschen, weil, also Lenovo kriegt dann wahrscheinlich am Ende Cash-Moneys von den Werbeanbietern. Sie tauschen die Werbung aus und haben sich da mehr oder weniger proxymäßig in deine HTTP und HTTPS-Kommunikation reingehängt.
So muss das sein.
Und wie das nicht anders geht, ist, naja, sie haben halt ein eigenes SSL-Zertifikat dazwischen gehängt und das war halt dummerweise in der Excel-File mehr oder weniger direkt zum Rauskratzen. Super! Danke, Lenovo. Ihr macht's einfach so gut. So gut. Apple könnte dir es nie.
Ja. Ich verstehe es auch echt nicht, wie irgendjemand da so ein Laptop, ich meine gut, das ist die einzige Art, wie sie Geld machen können, indem sie unendlich viel Dreck installieren.
Yeah.
Zu McAfee, wenn er gerade nicht auf Xenex ist, zahlt denen ja dann einfach Geld, dass die irgendeine Trial-Version noch mit draufklatschen und...
Gut, ihr hört ja nicht mehr eben, aber schon lange nicht mehr.
Ja,
nee, das macht den
seine Verwaltung. So
als Spaß? Ja, aus Spaß. Da sagt er halt, ich bin ja nicht mehr drin, aber ich würde euch pro Laptop $10 zahlen, wenn ihr so ein Rampenspiel.
Also das Geld vor allem
nicht McAfee, Alter, sondern was anderes.
Ja, ein Norton oder so, aber der ist einfach der fieseste Troll der Welt. Der ist einfach, ist da total high und sagt dann, ich weiß, ich habe damit nichts mehr zu tun, aber wenn ihr das da wirklich drauf installieren würdet, dann würde ich so lachen, trollolololololo, dass ich euch $10 pro Laptop geben würde. Und der hat einfach so viel Geld. Ah, Lenovo Crapware. Was man auch nicht anfassen sollte, ist der Oracle Code, habe ich gehört. Ingo, du hast gepastet erfolgreich gerade?
Ja, also du sollst
ihn. Don't touch it.
Also den Binärcode darfst du anfassen, ne?
Mm.
Den darfst du ausführen.
Ah, oh,
ja, darfst aber du so mehr und nicht. Also nicht streicheln, nicht berühren und keinesfalls irgendwie.
Genauer hingucken ist auch nicht.
Nein, und auf keinen Fall irgendwie aus diesem Code wieder so Code machen, wie er geschrieben wird. Ja,
ist das ein bisschen so, wie in so einer Signatur von so einer E-Mail steht, mit so, hey, die ist nur an den bestimmten Empfänger.
Genau.
Und wenn du nicht der bestimmte Empfänger bist, dann musst du es vergessen, direkt. Sofort löschen und danach vergessen, dass du sie je gelesen hast.
Ja, so
richtig. Ähnlich. Und auch nicht ausdrucken, bitte. Denk dran an die Bäume.
Ja.
Richtig.
Also es war...
Jetzt philosophische Frage, wenn das... diese E-Mail nicht ausdrucken, was, wenn das danach steht oder davor? Wo ist das Problem? Wo ist die Loophole?
Nee, normalerweise ist der Trick halt, dass du exakt dieses Kommentar auf die zweite Seite ausgedruckt wird, die dann auch mit rauskommt.
Sowieso, das muss sowieso.
Ja.
Das kann man in der PCSS-Stylesheet auch so sicherstellen, dass es auf jeden Fall passiert.
Ja.
Okay. Also was ist passiert? Oracle CSO, also der Security, der Chief Security Officer, die Mary Ann Davidson hat einen Post geschrieben, der mittlerweile wieder gelöscht ist. Überschrieben war No, you really can't, bei dem sie so ein bisschen rantet. Irgendwie ein extrem langer Post. Also irgendwie, was habe ich gelesen, 16.000 Zeichen oder so.
Mhm.
Oder Sätze oder irgendwas, also irgendwie extrem lang wohl, wo sie erklärt, dass man doch bitte Oracle Source Code oder Oracles Code nicht in Source Code umwandeln sollte und da drauf gucken sollte. Und wenn man was da drin gefunden hat, was Probleme verursacht, Oracle darauf hinweisen sollte. Weil sie haben so viele Leute, die machen das alles richtig.
Genau, wir eigentlich brauchen euch.
In der Software keinen
Es gibt keinen
Fehler. Und wenn es da Fehler drin gäbe, dann wollen wir die nicht von euch, weil euch verklagen wir nämlich, dass ihr jetzt da irgendwelchen Schindluder mitgetrieben habt.
Notfalls beziehen sie sich nämlich auf den Computer Fraud and Abuse Act.
Ja.
Wenn es sein muss.
Siehste.
Ja. Sehr das cool,
ist ja,
finde
wenn
ich,
du Enter zu hart, ist auch Computer
ist Fraud. Ist Computer Fraud oder Abuse in dem Falle. Sehr geil finde ich ja, also es spricht wieder für die Corporateness von dieser Firma. Also sie hat ein eigenes Blog. Das Mary Ann Davidson Blog. In diesem Blog ist sie, wenn man dem Screenshot und allem glauben darf, ist sie User 71213.
Minus Oracle.
Minus Oracle, Dash Oracle, genau. Ja. Also.
Richtig, ja, ja. Auf jeden Fall war das ein bisschen doof und dann wird es irgendwie entfernt und dann kommen wir irgendwie so die ganze, ja.
Also, ich meine, zu Oracle passt es ja irgendwie.
Ja.
Das ist ja das Schlimme.
Aber dennoch, wie kann man?
Ja, wie kann man?
Nee, das ist aber auch das Problem, dass die Leute nie wissen, was Security eigentlich ist. Also wenn
Security.
Auch, ja. Das ist nämlich, es gibt zwei Arten von, wenn Leute Security im Titel haben, könnte es eins von zwei sein. Das eine ist Spreadsheet Security und Prozess Security und das andere ist wirklich so Code Security. Und sie scheint, wenn man den, also den Artikel ein bisschen gelesen hat, scheint eher so der Spreadsheet Security Mensch zu sein. Bedeutet, ihr Job ist eigentlich, sie kriegt ein Spreadsheet, das mindestens ein Octocore braucht, ja. Das ist so groß, da kannst du, das anders kannst du es gar nicht laden, ja.
Ja, und die Makros
da drin. Da sind Makros drin, die Zeilen umfärben und es hat 1 Milliarde Checkboxen. Ja. Wenn die sich einen Kaffee kaufen will, dann muss die ein Spreadsheet mit 1 Milliarde Checkboxen ausfüllen. Jede einzelne muss die, da steht dann, wir machen X, dann sagt sie nein, aber, und dann begründet sie, warum sie X nicht macht, was genauso gut ist, wie wenn sie das machen würde. Und das ist ihr eigentlicher Job. Also sie geht da immer durch die Spreadsheets und sagt dann, ja, wir sind nicht sicher, aber das hat einen guten Grund. Ja. Wir sind uns dessen bewusst. Und dann sagen die ganzen Auditor, ja, zumindest weiß es, gut genug. Ja.
Aber guck mal, das ist doch im Prinzip die beste Form von Sicherheit, wenn einfach überall hinten dran irgendwo eine Checkbox abgehakt und eine Unterschrift dran ist.
Richtig.
Das ist doch sicher dann.
Ja, haben wir ein Schrotgewehr der Kettensäge gemacht? Ja.
Willst du der ihre Unterschrift nicht vertrauen? Was willst du mir damit sagen? Vertraust du dem nicht, dass wenn sie drunter schreibt, es sicher, dass es dann auch sicher ist?
Sie schreibt dir nicht drunter, dass es sicher ist. Das ist ja das, was die meisten Leute nicht verstehen. Sie es heißt ja,
nur.
Sie unterschreibt nur, dass sie weiß, wie unsicher das eigentlich ist. Dass also, du nicht quasi überrascht werden kannst.
Ja, aber vertraust du ihrer Unterschrift nicht mehr? Sag mal.
Nur wenn sie digital ist. Und verifizierbar. Aber dann
mit
muss ich...
Mit PGP.
Ja.
Nur sonst.
McAfee kann auch durch Hand auflegen. Sagen, ja, komm, der sieht mir legitim
aber
aus.
Aber nur, wenn das Web of Trust sagt.
Und da kommen dann eben so abstruse Sachen raus wie, schau doch unser Zeug nicht an. Weil für sie ist natürlich, also sie hat wahrscheinlich keine Ahnung von dem ganzen Zeug und ist einfach, hat irgendwo in einem Spreadsheet geschaut, is your code secure against hier Decompilation Attacks?
Ja.
Und dann hat sie den, sagt, denkt sie sich so, was heißt denn Decompilation? Dann läuft sie zu ihrem Honk und sagt, hier Honk, was ist denn, sind wir secure gegen Decompilation Attacks? Und der ist dann leider Ingenieur und sagt so, nee, aber ich glaube, wir verklagen einfach alle, die das Zeug dekompilieren und sagt so, ja, das ist ja dann Security. Da
oder,
haben wir,
oder der erklärt dir das dann so mit, ja, das ist was ganz Böses.
Das ist wie, wenn jemand deine Unterwäsche anschaut, ja,
da,
quasi
da,
bei
da
der TSA.
Da haben wir uns ganz viel Mühe gegeben, den Code so schön zu schreiben und dann haben wir noch ganz hart uns viel Mühe gegeben, den zu kompilieren.
Das ist,
und dann kommen da so Drecksäcke und die gucken sich den einfach an.
Genau,
das
ist wie Nacktscanner. Das ist
einfach,
wie,
die gucken
als
sich
jeder,
den einfach an.
Genau, Nacktscanner, da schaut ja auch keiner aufs Gebimsel, ja. Die sagen dann nur, nee, wir schauen dann nur, ob da Waffen sind. Aber nicht so genau drauf und so sollen es unsere Kunden auch machen. Und sagt sie, jawohl, wenn einer mir aufs Gebimsel schaut, dann verklage ich den. Und Gebimsel ist in dem Fall Oracle Datenbank Source Code. Oder was auch immer die in Java rausgeben, was dann wieder dekompiliert werden kann.
Unbreakable Linux Code.
Unbreakable, aber APIs sind jetzt ja gecopyrighted. Also da kannst du sowieso, da musst du aufpassen, ja. Naja, auf jeden Fall riesiger Shitstorm und
zurecht.
Und zurück.
Also muss man echt sagen, zu Recht. Auch wenn das zu Oracle als Firma passt, ja, auch der Chef, der Larry Dingster, ist ja auch irgendwie so ein bisschen total abgeknallt. Es passt einfach zu Oracle, dass sie so einen Scheiß treiben und dass sie Open Source nicht verstanden haben.
Das
und dass sie versuchen, alles wegzulawyern, statt irgendwie mal das die ist Leute, halt die ihnen helfen
ganz
wollen.
Ganz extrem Enterprise. Das ist so, das hat, das macht keinen Sinn. Das stimmt. Muss auch keinen Sinn machen. Das
es
passt aber in die Prozesse.
Die Firma, die Java macht, also muss es
die haben Enterprise sein. Also die haben Enterprise quasi
erfunden,
ja. erfunden
im Blut,
und perfektioniert.
Im Blut. Haben die jetzt eigentlich Beef dann mit zum Beispiel hier JetBrains? Weil die haben ja zum Beispiel in der neuesten Version von IntelliJ so einen automatischen Decompiler für Java Code.
Du musst ihn ja nicht laufen lassen.
JetBrain, Jetlag?
JetBrains. Nee, Jetlag ist nicht. Bin ich immun dagegen. Aber
what the fuck is Beef?
Beef.
Wenn du Beef
Stress
hast. Alter.
Alter.
Komm auf Street Leben Crab. Klar, du
Mann,
Opfer.
Ey.
Ingo.
Nicht heute ist so heiß. Was? Das ist jetzt keine Software. Beef?
Streit.
Wenn die haben, ja.
Beef.
Ah, die
das
haben,
ist Streit.
Ja, so Java ist
dann
ja.
Sag das doch.
Java ist ja Bytecode. Der ist ja quasi, der ist ja so noch nah am Source Code dran. Den kann man dann auch wieder leicht rückführen. Und JetBrains sagt dann halt, ja, wenn du nur irgend so ein komisches Jar hast, das du von einem russischen FTP-Server geladen hast. Dann können wir dir, dann können wir eventuell sagen, wir können dir da grob Source-Code draus machen.
Ganz
grob. Sieht ein bisschen komisch aus, könnte aber auch das Offshore-Entwicklungsteam geschrieben haben. Weiß man nicht so genau.
Ist eigentlich immer eine ziemlich gute Erkenntnis. Also ist eigentlich immer ziemlich cool, wenn du sagst, hier, ich gebe denen mal so ein Jar und dann lasse ich die nochmal was selber in Code schreiben. Wenn du das dann nachher vergleichst im Decompiler und es sieht etwa ähnlich aus, dann weißt du, es ist auf jeden Fall ein Offshore-Team.
Ja, macht eigentlich schon Sinn.
Und gleichzeitig hast du die mit Zeug beschäftigt, sodass andere Leute in der Zeit gescheites programmieren können.
Das macht Sinn. Da freut mich ja immer, wo wir gerade bei Oracle sind, da mag ich immer den Brian Cantrell. Der ist CTO wahrscheinlich bei Joyent und hat auch irgendwie bei Sun für irgendwie 10 Jahre gearbeitet, war da Distinguished Engineer oder wie auch immer du da heißt. Mhm. Und hat dann irgendwie noch ein halbes Jahr bei Oracle gearbeitet und in ungefähr jedem seiner Talks verschwendet er grob 2,5 Minuten dafür, die Übernahme von Sun durch Oracle mit dem Einmarsch der Nazis in Polen gleichzusetzen. Es gibt mindestens 3 Talks, wo er exakt das macht. Und es ist schon, er sagt dann immer so, ja, und es ist dann immer so, wenn du in einer alternativen Realität leben würdest, wo es zwar Oracle gibt, aber nicht die Nazis, dann würdest du die Nazis so erklären, dass du sagst, wenn Larry Ellison ein eigenes Land hätte in Europa und dann alle so, oh Gott, denk doch einer an Polen. Und ja, das macht er immer, ist der total lustig, deswegen Brian Cantrell, ich habe seinen Twitter-Account mal verlinkt.
Oh ja.
Dem kann man mal folgen.
Aber hast du gesehen, Tweet ist eigentlich schon in der, was war es, Amiga-Zeitung von 1800 Wind.
Ja, dann müssen wir es jetzt umbenennen. Oh nee.
Also, wo habe ich denn das gelesen? Internet, hilf mir mal. Ich habe irgendwo...
Oh Gott, sein Kriegsname ist Colonel Data Corruption. Das ist der Typ, der, er ist auch der Typ, der D-Trace damals programmiert hat auf... Solaris, genau, oder wie auch immer, SmartOS, Solaris. Was auch immer sie es genannt haben.
Ah, ja, hier.
Und der jetzt auch, also er ist eine coole Sau eigentlich. Und er hat sogar geretweetet, stop reverse engineering our code already. Also er ist noch im Oracle-Haten mit dabei.
Noch voll mit dabei.
Hashtag Oracle Fanfiction.
Genau. Also in
Oracle Fan.
Und das andere war in der Amiga World 1988. Haben sie erklärt, wie man online geht und da war tatsächlich in einem Bild sitzt einer auf einer Leitung und tippt was in seinen Computer ein und da steht Tweet drauf. Der tweetet also.
Oh Gott, es gibt wirklich Hashtag Oracle Fanfiction.
Ja, und er hat da einige
dazu geschrieben. If the rebels reverse engineer this middleware, it is possible, however unlikely, they might find a weakness and exploit it.
Sehr gut.
Oracle Fanfiction. Das gefällt mir eigentlich, da gibt es sogar einige. Oh wow. Okay, das ist jetzt. Ich verlinke auch gerade mal das Hashtag Oracle Fanfiction. Gut, ich glaube, wir haben jetzt.
There is no vulnerability, the EULA says so.
Genau.
Sehr schön. Wunderhübsch.
Was auch wunderhübsch ist, ist ja Windows 10, ne?
Ja, ist das so?
Ja, muss ja sein, weil Bootcamp 6 unterstützt jetzt ja Windows 10.
Hat jemand
Windows
10?
Schön, ja.
Hat jemand Windows 10 schon eingesetzt?
Ich hab's mal eingesetzt.
Warum?
Ja.
Ich musste Visual Studio installieren.
Das war zu der Zeit, wo ich mir wesentlich zu viele Netbooks gekauft habe. Und auf einmal habe ich dann mal Windows 10 installiert. War ganz okay. Installiert halt wie immer noch eine halbe Stunde Updates, nachdem es drauf ist, aber
ja.
War
ja,
besser
aber
als Windows.
War ja jetzt auch schon gleich direkt kaputt, habe ich gesehen.
Wirklich?
Ja, ja. Es kam irgendein wichtiges Update. Selbst
ja.
Edge war schon kaputt.
Ja, Zero-Day-Patches.
Edge ist auch kein Internet.
ja. Und es ist ja, ich lese immer nur, also erstens, dass die Leute es nicht installiert kriegen, weil...
Something happened?
USB-Stick.
Meinte das?
Naja.
Ich suche mal kurz. Es gab so ein Something Happened-Screen in der Installation, der
okay.
war sehr lustig.
Ja, nee, also gut, keine Ahnung. Weiß ich nicht, dass die Leute irgendwie das Windows 7, wo sie es drüber installiert haben, nicht aktiviert war. Und dann lässt sich natürlich Windows 10 auch nicht installieren. Mhm. Und dann kannst du den ganzen Spaß nochmal von vorne machen. Du kannst den Installer auch nicht abbrechen. Oder wenn du ihn abbrechst, kannst du halt alles nochmal von vorne machen. Und solche Geschichten. Und dann ist ja auch Security, Privacy-mäßig irgendwie nicht alles ganz koscher. Aber
Eieiei, ist wieder Spyware drin.
Da gab's so...
Jetzt hier, unser Microsoft-Experte. Weil Flighty nicht da ist, bist du unser Microsoft-Experte gerade.
Dang.
Ja.
Naja, also...
Erzählen Sie doch mal, was läuft denn da los in Redmond?
Das weiß ich
nicht. Muss ich da wieder so Registry-Reg-Edit machen, dass Microsoft muss ich Spy auf null den D-Word setzen?
Ja.
Ja, nur es heißt diesmal nicht Spy, sondern For Your Own Protection.
Mm.
Hab ich's genannt. Nee, ich habe da auch nur... Es ging bei uns im Slack irgendwie rum, dass dann irgendwelche Leute so, hey, hier, guck mal, ich habe hier so eine Mega-Sammlung von 15.000 Screenshots und dazwischen Kommentare auf Reddit veröffentlicht, wo so, boah, und dann hat Microsoft hier in Windows 10 noch irgendwie dieses Nachhause-Telefon-Feature und dieses und jenes und lalala eingebaut und so. Und das liest du dann so und es klingt so alles ein bisschen tinfoil-mäßig und alles irgendwie auch ein bisschen logisch und so. Und man hat ja auch gern das Bild von Microsoft, dass sie doof sind. Ich habe es nicht nachgeprüft. Es ist ein mindestens genauso langer Kommentar dann irgendwie von jemand anderem drunter bei Reddit, der dann sagt, nee, Bullshit, was du da alles erzählst, irgendwie, das sind alles aus irgendwelchen Preview-Builds und das ist alles nur Opt-in und lalala. Also, ich hab's nicht weiter untersucht. Ich hatte einfach nur 50 GB auf meiner Platte frei und wollte schauen, wie schnell kriege ich die voll, und eine Windows 10 VM installieren ist das Schnellste, wie man seine Platte voll kriegt. Definitiv. Ich suche das gleich mal noch raus und verlinke das. Nee, es gab so einen lustigen Screen irgendwie in der Windows 10 Installation im Setup, wo da einfach nur so Title Something Happened und drunter Something Happened Close.
Ja.
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 Und Something Happened ist immer richtig.
Es ist irgendwas passiert.
Es ist always true.
Wichtig. Ich mache es einfach mal weiter, glaube ich.
Ja, aber hatten wir jetzt irgendwas dazu gesagt?
Bootcamp 6
kann Windows 10.
Genau.
Gute Sache, Apple du kannst immer noch Windows auf deinen Laptops installieren. Wenn du Sales bist, kannst du jetzt Excel machen. Und immer noch schick dabei aussehen.
Kannst du aber auch so machen.
Ist
der Office
2016 holen und das ist gar nicht so schlecht.
Ist das nicht immer noch 32-Bit irgendwie? Nee.
Weiß ich nicht.
Ist auch egal.
Kann gar nicht sein, es braucht so viel Platz auf deiner Platte.
Richtig. Mehr News. Ist irgendwie auch so News. Kafka. Das letzte Mal habe ich über Kafka geredet, aber ich glaube, das fiel dem meinem Stream, als ich den Stream attackiert hatte durch mein VoIP-Kommando.
Ich weiß auch nicht, was da war.
Auf jeden Fall
du hast auf jeden Fall gesagt, dass es irgendwas kaputt geht und dann war es plötzlich kaputt.
Ja. In Übereinstimmung mit der Prophezeiung.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall gibt es jetzt Kafka. Ist cool. Ich habe schon oft über Kafka geredet, so ein Dings, wo du Infrastrukturen, ist dann total toll. hinter Kafka steckt jetzt Confluent.io, also die Leute, die haben das bei LinkedIn irgendwie angefangen, dann wurde es ein Apache-Projekt und die ganzen Leute, die da früher so richtig reingehauen haben, haben gesagt, ja, da machen wir jetzt eine Firma draus, wo wir quasi auch Services rund um Kafka anbieten. So, keine Ahnung, Consulting und implementieren für Geld und was auch immer die machen. Die haben jetzt angefangen oder wollen jetzt anfangen, so einen Newsletter zu bauen. Was eigentlich ziemlich cool ist, weil Kafka war immer so ein bisschen schwer.
War der eine Newsletter?
Es ist kein Newsletter. Ich hätte nur gerne Newsletter, die machen so Blogposts halt. Oh. Ich hoffe aber immer noch, dass ich irgendwann meine E-Mail gebe und die schicken mir das dann. Auf jeden Fall sagen die dann immer so jeden Monat so, diesen Monat sind folgende Sachen in Kafka passiert. Irgendwie, Kafka unterstützt Java 6 nicht mehr. Java 7 ist das Neue, Scala 2.9 ist das Neue. Wir haben irgendwie die Kompression in Kafka 30% schneller gemacht. Hier ist der Link, wie das passiert ist. Wir unterstützen jetzt GitHub-Plugs.
Kannst du es ja mit Yahoo Pipes irgendwie so bauen, dass der automatisch eine Mail generiert wird, solange es Yahoo Pipes noch gibt?
Yahoo Pipes stirbt jeden Monat aufs Neue. Aber auf jeden Fall gibt es das jetzt und ich hoffe, da wird auch irgendwann ein Newsletter rauskommen. Auf jeden Fall ist der für August 2015 ist draußen und da gibt es ein paar coole Links, wenn ihr Kafka einsetzt und wissen wollt, was so in den nächsten Stable-Versionen rauskommen wird. Das ist eine ganz gute Idee. Ich freue mich schon, weil ich habe irgendwie vor, es ist fast schon ein Jahr her, als ich da mal richtig reingehauen habe und ein bisschen was implementiert mit Kafka. Und da gab es früher immer so ein bisschen Probleme mit, oh ja, du musst dann deinen Client, muss ich immer von Zookeeper holen. Also der musste nicht nur zu Kafka connecten, sondern auch zu Zookeeper. Und dann musst du wieder deinen Zookeeper nach außen offen haben. Und alles war alles ein bisschen immer noch sehr gut, aber ein bisschen nervig zum Aufsetzen. Und habe ich neulich mal wieder geschaut und jetzt tun die ganze Offset-Management ist jetzt in Kafka drin. Das ist alles viel einfacher geworden und da ist richtig gut solide Entwicklung dahinter. Da freue ich mich auch schon ein bisschen, wenn ich jetzt wirklich dann mal bei LinkedIn anfange. Intern verwenden die das auch ganz gut, dann lohnt sich, dann kann ich endlich mal so richtig damit arbeiten. Wird cool. Kafka. Alle sollten Kafka benutzen.
Mehr Kafka für alle.
Genau.
Tut mir leid, der Name ist einfach so negativ besetzt bei mir. Ich kriege diesen
Käfer.
Die Verwandlung.
Ja. Metamorphosis. Ich
krieg's nicht aus meinem Kopf raus.
Vielleicht, wir spielen das jetzt durch. Was nämlich auch raus ist, ist RethinkDB 2.1.
Mhm. Das klingt schon viel besser als Kafka.
Die denken neu drüber nach. Und es ist ganz cool, sie haben jetzt einen automatischen Failover. Und sie benutzen Raft intern. Also sie benutzen einen von diesen Konsensalgorithmen, die so mehr oder weniger eigentlich ganz gut funktionieren. Und bedeutet, die machen jetzt so automatisch einen neuen Master Electen, ohne dass du da irgendwas machen musst. Also du kannst das jetzt quasi mit mehreren Replikas laufen haben und die, wenn dann eine von denen stirbt, dann übernehmen die anderen. Und die bauen dieses Ding echt sauber. Also die machen nicht so MongoDB-mäßig und sagen dann trollololo, unsere Datenbank ist super, super, super schnell. Ach übrigens, wenn du 32-Bit verwendest, dann korruptiert es ja alles über 4 GB an Daten.
Yay.
Und normalerweise ist auch, sobald irgendwas abstürzt, dann, obwohl wir gesagt haben, ja, wir haben es gespeichert, machen wir nicht. Die machen das eigentlich ganz gut, RethinkDB. Die haben, ich habe keine Ahnung, woher sie ihr Funding haben, aber die entwickeln konsequent weiter, machen anständige Blogposts, haben recht viele Clients, die sie maintainen. Sie sind recht ehrlich, auch in GitHub, und sagen dann, ja, nee, wir haben Probleme damit aktuell, wir werden daran arbeiten. Und ich habe RethinkDB nur so ein bisschen auf der Seite mal verwendet, so ein bisschen zum Rumspielen. Aber das ist eine ganz nette Datenbank mit einer ganz interessanten Datenbankabfragesprache, die...
Also es ist kein SQL demzufolge.
Ist kein SQL, sondern hat, was habe ich, RQL oder so. Nee, du kannst, also im Grunde kannst du JSON drin speichern, aber sie haben so eine Abfragesprache, die ein bisschen mehr wie eine Programmiersprache aussieht, aber halt noch auf Datenbankebene, also wie SQL für Cassandra oder so, gemacht werden kann. Sie können jetzt ihre Cluster größer und kleiner machen und High Availability, also die entwickeln sich in eine ganz coole Richtung. Der Blogpost ist mal ganz nett zum Durchlesen, kann man mal anschauen. Und was ich noch als letzte von meinen News habe, Brandon Gregg hat mal wieder einen Blogpost geschrieben. Der Typ ist ja bei Netflix für Performance Engineer und hat zum Beispiel auch Flame Graphs gebaut. Und der hat jetzt was gebaut, womit du Flame Graphs generieren kannst, mit diesem Perf-Tool, das er auch gemacht hat, was ziemlich cool ist, um so lokal auf einem Server raufzufinden, was da eigentlich abläuft. Ja. Und das kann jetzt exportieren nach SVG. Und dieses SVG ist dann auch durchsuchbar, bedeutet, du sagst dann, ja, was ist denn Release Sockets? Und dann kannst du irgendwie, zeigt er dir, ah ja, hier und hier sind noch die Unterdinger, klicke die Klick, Klick.
Cooler Scheiß.
Sieht eigentlich ganz cool aus und du kannst quasi so reinzoomen. Ich lese mir Flame Graphs immer mal wieder durch, dann verwende ich sie 2 Monate nicht und dann sehe ich wieder einen und denke mir so, ach Mist, wie war das jetzt, Flame Graphs? Aber wenn man es mal kapiert hat, ist ganz cool. Und der hat so einen kleinen Blogpost geschrieben und dann kannst du ein bisschen drauf rumklicken. Wenn jemand mal so Performance-Analyse machen will auf einem Systemlevel, wo du dann sagen willst, ja, für was, warum braucht denn das so lange? Ich sehe es in meiner Anwendung nicht und dann findest du raus, dass irgendwie dein TCP Socket Receive Message Call irgendwie total lang braucht, dann kannst du es über diese Flame Graphs ganz gut rausfinden. Hat auf jeden Fall einen Blogpost geschrieben, der ist neu und fetzig. Anschauen, fröhlich sein.
Like.
Und das Ransale hat jetzt noch die letzte News.
Mega, mega. Silicon Valley innovationiert hardcore. Mm. Ihr werdet es nicht glauben. Ja. Aber. Seit
uns. Was ist los?
Seit heute, gestern, wann auch immer, kann man bei Twitter DMs über 140 Zeichen schreiben.
Sag bloß!
Solange man die DMs nicht per SMS versendet. Das ist natürlich immer noch gelimitet, ist klar, weil niemand hat die Absicht, irgendwie mehr Zeichen in eine SMS zu packen.
Nee.
Das hat man ja auch erst vor 10 Jahren oder so, hat man Multipart-SMS oder so.
Man kann SMS schicken.
Ja, das war ja angeblich immer der Grund, warum überhaupt Twitter gelimitet ist, dass du halt früher das über SMS ausgetauscht werden konntest. So, und ja. DMs kannst du halt immer noch, also falls irgendjemand noch SMS oder MMS schreibt.
MMS,
Moment, Moment.
MMS.
Hört ihr es?
Sind doch jetzt deaktiviert.
Was?
Wegen der Strike Fight Flicker.
Ja, nee, es ist deswegen. Das ist
nur bei der Telekom.
Ganz ehrlich, ohne Join Support wird Twitter einfach ins Nichts verschwinden. Mhm. Ist total dumm.
Ja.
Ja. Ist schon krass, dass der Alter Table so lange gedauert hat, ne?
Ja.
Wo die den Vatja einfach mal auf 100, 100, 255 jetzt hochgesteckt haben.
Ja, das ist aus dem M-Text-Blob oder sowas.
Ja. Wie viele
Zeichen kann man jetzt schreiben?
Unlimited.
Unlimited.
Unlimited?
Wahrscheinlich nicht unlimited. Oh. Wahrscheinlich in 90% der Fälle sagt er, das sieht aus, als würdest du Spam verschicken. Ja, was das mal.
Vermutlich kann es auch kein Client, oder? Wahrscheinlich werden alle Clients.
Die Clients müssen erstmal abgedatet werden, weil die Clients haben in der Regel natürlich das Limit hart vorne drin programmiert.
Ja,
die sagen
genau.
Ja nicht zu einer, steht nach jedem Zeichen zu einer API, ey, geht's noch? Ey, kann ich noch? Ey, kann ich noch? Ja. Nee, sondern es ist halt genau. 140 Zeichen.
Dann alle C-Twitter-Libraries sind.
Ist natürlich die Frage, ob Twitter irgendwie Client-Entwicklern vorher das angekündigt hat. Und auch, ob das eine neue API für die Clients dann bedeutet.
Twitter will
nur
doch
für den
für den einen Change und bam.
Nee, die haben auf ihre Webseiten in ihrem Twitter-Client können die das und die anderen Clients kriegen es halt nächstes Jahr vielleicht.
Ich weiß nicht, ich versuche mir gerade zu überlegen, so wann ich das letzte Mal eine DM auf Twitter geschickt habe.
Ich mache es immer wegen Fluggesellschaften, wenn ich irgendwie Probleme habe. Die sind schneller mit Twitter als mit allem anderen.
Ja, aber
insbesondere,
warum,
wenn du
warum
über 1000 Follower hast.
Aber warum per DM?
Weil sie irgendwie sagen, ja, gib uns doch mal deine Buchungsnummer per DM.
Dann folgen sie dir auch noch.
Dann folgen sie dir, deswegen folgen mir viele Fluggesellschaften. Und dann sage ich, ja, hier. Dann sagen die...
Ja, hier, Terror Alert.
Richtig, quasi. Ja. Nee, auf jeden Fall ist gut. Können wir jetzt machen.
Ja, also generell natürlich immer noch der Geheimtipp, bis er keiner mehr ist. Momentan, wenn irgendwas mit irgendeinem Public Service, vor allem Infrastruktur in den USA nicht funktioniert, auch Twitter anmotzen, funktioniert.
Das ist immer, wenn ich Comcast auf Twitter anscheiße, dann kriege ich immer Spam von den ganzen anderen Anbietern, AT&T und so. Sag, hey Mark, seems you're not happy. Ich so, richtig.
Sind sie schon drauf gekommen, ja.
Block.
Bist du Highspeed-Internet? Du kriegst bis zu 12 Megabit bei uns. Ich so, ach.
Wow.
Ihr Sponks, hör doch mal auf.
Ja, nee, aber Twitter wollte einfach wahrscheinlich so ähnlich wie Google, wollten einfach mal wieder in News sein bei uns.
Jetzt, wo sie an der Börse sind, können sie sich auch mehr Zeichen leisten. Ganz klar. Security-Fu, können wir das ohne Felix machen?
Ja, das wird ein bisschen schwierig, gell?
Der Mac-Fu, ja.
Oder? Ich hatte auch erwartet, dass er hier ist, aber irgendwie hat er sich nicht abgemeldet und ist auch nicht da. Jetzt müssen wir hier alleine in dem heißen Raum sitzen. Aber haben ganz viele coole Nachrichten oder, naja, cool ist übertrieben, ganz viele Nachrichten, die in Security passen.
Kurzum, alle geowned.
Alle gepwned, genau.
Hacker werden hacken.
Ja, gibt ja jetzt auch ganz viele, die da irgendwo in der Nähe von Berlin
kampieren.
Vor den Toren Berlins kampieren, ja. Also manche.
Wie damals die russische Armee, ja. Nur mit mehr Internet jetzt. Weniger Toiletten.
Oder wie die ganzen Flüchtlinge, ach egal.
Gibt's da auch.
Flüchtlinge gibt es ja auch irgendwo, ja. Aber so ähnlich, vielleicht könnte man die ja einladen und die hacken zusammen, oder?
Nee, weil das kriminalisiert die Hacker noch. Flüchtlinge.
Beide. Andersrum. Die Gegenseite.
Naja, also
kriminalisiert die Flüchtlinge.
In den Augen der einen politischen Parteien das eine und in den anderen der Augen das andere. Ne? Okay. Also, ja.
Hackerparagraf,
Flüchtlingsparagraf. Ja.
Ja.
Keiner hat die Absicht, irgendwie zu hacken. Aber da haben es doch tatsächlich dann doch welche getan.
Da haben
Absicht.
Welche SSL-Zertifikate in BGP?
Ja, also ihr wisst, BGP, Border Gateway Protocol, normalerweise,
nein.
Kennst du nicht? Also,
nee, erklär mal.
Normalerweise, also das Internet besteht ja aus autonomen Netzwerken, AS.
Deswegen Net.
Ja, Internet, genau. Also normalerweise viele große Firmen haben sich irgendwann mal zusammengetan und haben dieses Internet gebildet. Und haben dann mal irgendwann ganz am Anfang so ein Protokoll irgendwie entworfen, um zu sagen, ja, pass auf, IPXY sitzt hier in meinem autonomen Netzwerk. Also wenn du irgendwie dahin willst, ja,
geht es da.
Gehst du mal über diesen Weg dahin. Ja, vor allem wichtig war es ja auch noch dann früher, um zu sagen, pass auf, es gibt halt viele Wege, die nach Rom führen. Hm. Es gibt aber einen, der ist billig und einen, der ist teuer. Und du nimmst bitte erst den, der billig ist. Nur wenn der gar nicht mehr geht, dann nimmst du den teuer ist.
Das ist der Web.de Smart Surfer.
Genau. Also alle, die sich von der Sendung mit der Maus oder so, in diesem, das ist eigentlich sehr gut gemacht, in diesem Video mal das Internet haben erklären lassen. Das, was der Ingo gerade erklärt, das Border Gateway Protokoll, ist das, was dafür sorgt, dass das Paket auch am Ende schnell und richtig ankommt. Mit.
Es muss nicht der schnellste
Weg
sein. Es
TCP sein, dass es richtig ankommt und schnell.
Ja.
Ja, also es muss nicht der schnellste Weg sein.
Eins der Protokolle, die da drin stehen.
Ja, es ist auf jeden Fall eins, es ist halt ein grundlegendes Protokoll, damit diese vielen, vielen großen Firmen, die autonome Netzwerke betreiben, irgendwie miteinander reden und sich kommunizieren. Pass auf, ich habe den Bereich und wenn du dahin willst, dann komm mal zu mir.
Wenn der YouTube-Traffic wieder über Usbekistan läuft.
Genau, das,
das ist das Border Gateway-Protokoll.
Genau, genau, da hat das letzte Mal einer verbockt, da hat, ich weiß gar nicht, was der Iran oder irgend so ein Land war.
Natürlich haben die es verbockt. Ups,
Upsie Daisy. Moment, YouTube, der schnellste Weg ist hier über 172.001 bei uns.
Da haben wir jemanden, der ist ein Proxy.
Ja, ja, dummerweise hat sich das natürlich im ganzen Internet verbreitet und nicht nur im Iran.
Die trauen sich da erstaunlicherweise noch sehr viel gegenseitig.
Ja.
So wie, oh, neu, schnell, ja, sehr gut.
Schnellste Route hier lang. Richtig. Dann machen wir das doch mal.
Ja, genau. Aber wenn die das sagen, Problem, dann kann keiner lügen.
Wenn du so einen Border Gateway Router unter Kontrolle hast, dann kannst du halt viel Schindluder treiben, weil die annehmen, ach, die fünf Router gefühlt auf der Welt,
ja,
die sind alle so secure.
Das sind nur gute Leute.
Das ist das gleiche Problem, was SMTP, also E-Mails im Internet, gibt es halt immer nur gute Leute, gell?
Natürlich.
Ja.
Hier fragt einer aus Afghanistan, ob ich mit meinen Ferngesprächen sparen will. Das ist aber nett.
Das sind doch nette Leute, die dir da Viagra anbieten.
Ja.
Richtig.
Ja.
Also stell dir mal vor, die würden das nicht tun, da wärst du voll sauer. Aber die machen's.
Und das ist genau das Problem an der Stelle, dass wenn du also einen Border Gateway Router übernehmen kannst, also einen, der in deiner Nähe ist, könntest du einfach mal sagen, okay, pass mal auf, die Webseite oder der Server XYZ, der steht jetzt bei mir hier. Ja, routet hier lang und dann gehst du einfach zu einem beliebigen Zertifizieraussteller und sagst, yo, die Domain XY,
Google.com,
da,
ja,
ist
die braucht man jetzt
mir.
Auch nicht mehr.
Ich hätte gerne Standard-Google.com, hätte ich gerne ein Zertifikat.
Genau, und dann fragt dieser Zertifizierungshersteller, ja, mach mal dies und mach mal jenes, schreib dir mal eine Mail.
Google.com/pillepalle.html, schreib mir den Code da rein und dann
genau.
Sagst du,
ja, aber
kein Problem.
Es ist ein schlechtes Beispiel, Jungs, weil Google.com ist jetzt frei. Also
stimmt, ist ja, ABC, XYZ.
Genau, wenn du den übernehmen willst,
ja.
Stellst ein Zertifikat dafür aus, kommt der Zertifizierungshersteller vorbei, sagt, ja, sieht alles gut aus, gebe ich dir, hier, gratis, hasse mal. Und dann hast du schon ein SSL-Zertifikat für eine wichtige Webseite
gebaut.
Ja, wobei, das wird wahrscheinlich nicht, wenn du ein super Bonus-Zertifikat willst, weil manche Anbieter wollen vielleicht ein bisschen mehr als nur eine HTML-Seite.
Ja.
Aber ich denke, für viele
gut, aber
die wollen dann vielleicht mal noch kurz in deinen Handelsregisterauszug reingucken oder so und
dann
legst du halt eine Kugel Ink an und sagst, Dreckfuhler gewesen, was weiß ich.
Macht schon Sinn eigentlich alles.
Ja, also
Web of Trust halt.
Ja, es zeigt mal wieder, dass eins der grundlegenden Protokolle, die das Internet zusammenhalten, nicht darauf ausgelegt war, dass es jemals böse Leute in diesem Internet gibt, die es leider gibt. Und deswegen müsste man da mal irgendwie was einziehen, dass die sich halt absichern gegenseitig.
Da gibt es hier dieses Resource Public Key Infrastructure, dieses RPKI, aber
es benutzen irgendwie
benutzt
nur
keiner.
0,
ja, benutzt niemand. Ganz gute Sache eigentlich.
Ja, vielleicht zeigt dieser Vorstoß und der letzte von Iran, ich glaube, das war Iran, oder? Wenn nicht,
korrigieren
wir uns.
Iran an sich, ja?
Der Iran an sich, genau.
Mindestens. Der Iran an sich announced ja falsche BGP-Routen, ja?
Die haben da einfach bei den IP-Adressen irgendwie falsch gerechnet.
Das Problem war ja auch eine Zeit
lang, by one error oder so.
Dass die BGP-Routen sind ja auch so hoch gegangen, weil es immer mehr autonome Netzwerke gibt und immer mehr IP-Adressen so blöd verteilt sind, weil die ja so knapp waren, dass es ja bei so ein paar Routern auch mal Pufferüberläufe gab, weil die auch nicht damit gerechnet haben. Wie, mehr als 65.000? Ist da eine Banane? Wird es nie geben im Internet.
Nobody will never.
Freude. Was auch abstürzt, ist ja Drohnen. Habe ich gehört.
Drohnen?
Ja, die Parrot-Drohne. Das ist viel einfacher, als ich eigentlich gedacht hätte. Also, die Drohne an sich, ja.
Ja.
Die macht ja ein WLAN auf. Da kannst du dich dann mit deinem Smart Ding sie verconnecten.
Und dann flieg mal links, flieg mal rechts.
Flieg mal links, flieg mal rechts. Und ich sag die Drohne, geil. Und normalerweise kann es halt nur einer. Und das
da
ist
wollte ich schon immer mal hin.
Links, das klingt interessant.
Da war ich neulich schon. Ich habe gehört, da gibt es Stau. Auf jeden Fall kann sich nur einer drauf connecten. Bedeutet, wenn du der Zweite bist, dann hast du da nicht wenig Spaß. Aber was du ja schon seit jeher gemacht hast, ist, dass du nämlich schon bei irgendwie früher Web und so, wenn du da wolltest, dass vielleicht der andere mal endlich aus dem WLAN rausgeht, und sich dann irgendwie wieder neu verbinden muss oder du schmuddelst dich da so rein, dann kannst du ja dieses De-Authentication-Paket schicken. Dann machst du dein Aircrack-NG. Sagst du deinem Aircrack-NG ist einfach, Aircrack, hör mal zu, ich habe hier so eine MAC-Adresse, sag doch einfach mal, du bist der und schick doch einfach mal die Authentication-Pakete, weil mir ist gerade alles zu wild, ich musste erstmal klarkommen,
alle raus,
die keine Miete zahlen, ihr könnt nachher wiederkommen. Jetzt ist Frühjahrsputz. Und anscheinend ist es wohl, wenn eine Roboterchen-Drohne so rumfliegt und du diesen Paket einfach schickst, dann findet die Drohne gar nicht so gut.
Wie jetzt?
Ja.
Ja, die findet es nicht cool, wenn Control weg ist.
Nee, eher nicht. Und du kannst dann, haben dann auch irgendwie raus, also ist ja alles gerade ist ja DEFCON, bedeutet, da kommt wieder Party auf. Und die haben auch rausgefunden, dass das Ding einfach ein FTP und ein Telnet oben hat und die Bilder auslesen kann. So. Also sicher ist anders und
darauf waren die auch nicht ausgelegt, die waren aufs Fliegen ausgelegt. Jetzt hört mal, dass die noch Security machen, das kann doch nun keiner erwarten.
Ja, aber das sind doch Fluggeräte, haben die keinen WPA Enterprise an Bord.
Richtig.
Mit Java und 6.
Ja, ja. Das Komische ist, normalerweise sollte ja diese Drohne, also ich meine, das kann ja auch mal passieren, dass du dich rein zufällig mit Alufolie einwickelst oder so, während du das Ding fliegst. Passiert ja. Oder du fliegst es irgendwie in eine riesige Bleiwand und dann kommt dein WLAN nicht mehr durch. Bedeutet, es kackt auch ab. Und normalerweise sagt dann die Drohne so, holla, da ist das Signal weg.
Ich halt mal an
und stehe blöd rum und nach einer Minute sagt sich die Drohne, ist mir jetzt zu blöd, ich gehe zurück, wo ich herkam und land da einfach wieder. Erstaunlicherweise mit dem De-Auth-Angriff wohl nicht. Die Drohne denkt sich einfach, ist mir jetzt zu blöd, Gewerkschaften sagen, ich habe Feierabend. Sie hält einfach die Rotoren alle gleichzeitig an und rötelt zu Boden.
Das da ist auch so auf Level zu tief. Ja.
Einmal mit Profis. Also sie kommt damit klar, dass das Signal komplett weg ist.
Ja.
Aber wenn es so kontrolliert abgebrochen wird, dann sagt sie sich, ist mir jetzt zu doof, ich fliege jetzt mal weg.
Ja. Ja, ist ja gut. Sie kommt halt nur darauf klar, wenn du ihr regelmäßig so sendest. Also gleich ist die Verbindung weg. Ich sag gleich, ich fahre in den Tunnel, gleich ist weg. Darauf kommt sie klar.
Der Aufzug geht gerade, Moment. Ja, auf jeden Fall ist das die Bebop von Parrot und die ist wohl sehr, sehr ungehalten.
Sehr lustig.
Ja, und der Talk hatte auch den Titel Knocking My Neighbor's Kid's Drone Offline. Hat einfach gesagt, My Neighbor's Kid, Double Sigh.
Und schon haben wir den ersten Drohnenkrieg.
Ja, und die sagen dann einfach zu viel und überhaupt und ja, es ist ein ganz nettes Slideset und die erzählt so ein bisschen über die Drohne und was er da gemacht hat und welchen Frequenzen die funkt und was passiert, wenn er die einfach abkacken lässt.
Ich meine, im Prinzip müsstest du doch auch so einfach dumm gesprochen mit einer entsprechenden Antenne, so ein AFU-Bereich, so eine Yagi-Antenne oder so ein Parabolspiegel, müsstest du eigentlich doch einfach auf dem entsprechenden Frequenzband schön auf die Drohne richten können und dann einfach mit genug Sendeleistung Gibberish senden.
Ja. Ja gut, wobei Gibberish, das rafft sie dann wahrscheinlich, dass da was, also sie kommen wohl echt nur mit dem De-Auth nicht klar, also wenn es irgendwie sonst abbricht.
Ja, ich meine jetzt mal einfach gesprochen eben mit so viel Sendeleistung, dass sie das andere nicht mehr mitkriegt.
Ach so, ja, das kannst also du, aber
auf,
das...
Sozusagen auf der Funk, auf der Luftschnittstelle.
Das kannst du schon machen, aber dann greifst du ja in diesen 2,4 Gigahertz-Bereich irgendwie unschön ein, wenn du damit voll Schmackes draufklatschst und dann...
Deshalb mit einem Parabolspiegel, also sehr gerichtet auf die Drohne.
Nee, aber dann kommt die Bundesnetzagentur bei dir vorbeigefahren mit dem großen Wagen mit der Antenne drauf und dann nehmen die diese Antenne und schlackern die einfach direkt ins Gesicht.
Und sagen, du bist ein Pirat.
Richtig.
Und dann wirst du Kiel geholt.
They will Richtig. Never find me.
Ha.
Den Menschen, der das macht, der würde das sagen.
Darf man ja auch nicht. Wäre ja illegal. Von daher ist es kein Problem.
Ja, und ihr wisst ja, alles, was wir hier sagen, wird vor Gericht gegen euch verwendet.
Ja. Richtig.
Alles, immer.
Was auch
ich stelle mir das sehr interessant vor, wenn irgendwann mal eine Gerichtsverhandlung ist und sie sagen, wir lesen jetzt erstmal die ganzen Transkripte von Binärgewitter vor.
Sie wussten davon.
So, ja. Sie haben es zu wissen.
Was man auch zu wissen hat, ist, dass Android jetzt noch eine dritte, also eine dritte Schwachstelle hat. Also ja, drei, die bekannt sind, die alle irgendwie...
Ach, ja. Aber es ist, kommt von IBM und IBM ist halt so lame, die geben dem Ding weder Namen noch Logo. Da sieht man mal wieder, die sind voll Enterprise.
Oh, nee.
Echt, die sind ja, das, so nee, lame.
Sorry, die Head Design Unit, die war gerade einfach busy. Die mussten gerade für Jason X irgendwie erst ein Logo bauen.
Und ja, aber sie haben zumindest haben eine CVE-Nummer, das ist ja schon mal was, ne?
Ja, da haben sie schon mal was eingereicht.
Auf jeden Fall ist, ist ein Exploit mit irgendeinem Proof of Concept, da kannst du irgendwie... Jede Krepel-App kann da super die Super-App werden.
Ja, jo. Und es ist vor allem von fast alle Versionen, also bis einschließlich der, bis einschließlich Android M, LMM.
Also Google hat es wohl schon gepatcht, bedeutet, es ist 2015, also so 2022 sollten die meisten.
Nee, 32. Patch-Days.
Ach so, Patch-Days.
Machen jetzt Patch-Days, aber
alle, jede Dekade.
Hinten anstellen.
Ja.
Jeden Patch-Day nur, weißt
ein
du, so
Patch
wie, nur ein
pro
Kreuz,
Dekade.
Nur eine Sicherheitslücke pro Patch-Day und dann...
Ist auch sonst.
Genau.
Ist also jeden Tag Patch-Day?
Ja, und dann sind sie in 10 Jahren fertig.
Genau. Auf jeden Fall gibt es wieder eine. Es ist, die sind ja auch alle kein Namen, kein Logo. Langweilig. Ja.
Also eigentlich, warum reden wir drüber, gell?
Ja, müssen wir eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall gibt es eine, ist wieder doof, führt keinen Ramsch irgendwie vom chinesischen App Store aus und dann ist gut.
Einfach nichts ausführen.
Ich zieh hier mal kurz noch was vor, wenn wir gerade bei Android und Security Breaches und Lecks und alles ohne Logos sind. Ja. Mhm. HTC.
Die gibt's noch?
Ja, die gibt's noch. Die aber haben auch Android-Phones gebaut und die haben sowas. Also ich meine.
Die haben auch Windows-Phones
ihre
gebaut.
Aktien
wahrscheinlich.
Sind, ist warum ist es jetzt ihr Börsenwert ist jetzt geringer als der Unternehmenswert oder so?
Praktisch kann man alles verkaufen.
Ja, genau.
Genau. Also theoretisch sind die Bürostühle sind wie mehr wert? Also
mehr wert als das Unternehmen an der Börse.
Gut, also alle Tische und alle Stühle verkaufen oder mitnehmen?
Ja, also du übernimmst jetzt den Laden komplett, kaufst alle Aktien und sagst dann, ich ramsch den Dreck jetzt raus und hab dann noch 1.000 Euro gemacht. Warum? Ihr seid alle gefeuert.
Es ist gerade
1.000 Euro. Ja. Willkommen im Aktienmarkt. Ja.
Kannst gerade günstig HTC erwerben.
Ja.
Ja, das ist super.
Ja.
Die aber danach waschen.
Ja. Die haben außerdem Android-Phones gebaut und da haben sie sowas ganz Neues reingepackt. Fingerabdrucksensoren.
Nein!
Und Android kann das ja auch und beziehungsweise, ich glaube, die rüsten das irgendwie nach, weil erst jetzt ab einer gewissen Version kann Android das auch.
Ja, rüst dann auf!
Nach. Nicht auf.
Ja.
Und da haben sie sich was ganz Tolles dabei gedacht, weil im Prinzip ist ja so ein Fingerabdruckscan ist ja im Prinzip ein Bild und dann haben sie das Bild einfach mal World Readable als BMP im Dateisystem abgelegt.
Zu Recht.
Weil muss ja auch zugreifen können. Jedes, man muss es ja auch auslesen
können. Jedes Programm muss es auslesen können.
Ja, ja, also richtig. Was auf und Deutsch heißt, wenn du auf deinem Android-Phone eine App hast, die aus deiner Sandbox raus, aus deinem HTC-Phone, wir kommen gleich noch zu anderen Android-Phones, wenn du auf deinem HTC-Phone gerade eine App hast, die aus ihrer Sandbox rausgreifen kann, beziehungsweise einfach so aufs Filesystem drauf geht, wenn du dein Phone zum Beispiel auch geroutet hast, was bei Android immer noch so gängige Praxis ist, dann kann sich da jeder so deinen Fingerabdruck, wenn du den da gescannt hast, einlesen. Schickte und zwar als immer, also es ist, das in diesem BMP liegt, wo immer das heißt, immer der letzte Scan. Also das vom letzten Scan. Also selbst, ich glaube sogar, selbst wenn du gerade gar nicht aktiv einen Scan angefordert hast, sondern einfach nur den Finger auf dem Sensor hattest.
Ja.
Das ist total toll. Es gibt da so andere Firmen, die haben dann irgendwie gesagt, so, naja, wir speichern nirgendwo nie den Fingerabdruck, sondern nur sowas wie einen Hash davon, aber das machen nur Amateure. Ja. Nur Amateure machen das.
Also weil es auf dem HTC One Max. Da weiß auch, wie das passiert ist. Da hat einer gesagt, okay, wir brauchen jetzt so einen Fingerprint-Reader, wie bauen wir das denn? Dann sagt er, ja klar, nee, dann mache ich einfach einen Daemon, der läuft im Hintergrund. Und immer wenn da der Interrupt kommt, dass einer seinen Schmuddelfinger auf die Nupsi gelegt hat, dann hole ich mir die BMP und schreibe die irgendwo hin. Und dann sagen die, ja geil, dann haben wir jetzt die BMP, aber wir können die jetzt ja nicht lesen, weil das hat ja der Prozess ja mit deinen Rechten geschrieben. Und dann sagt der, ja, kein
weißt,
Ding.
Weißt
ich
was, CHMOD 777.
Genau, ich habe mit CHMOD 777 geht es, habe ich gemacht und jetzt kannst du das auch lesen. Ja, okay, cool, dann haben wir jetzt ein neues Feature. Bam, implementiere Rekordzeit.
Ja. Und danach ist der Typ, der den Daemon gebaut hat, zurückgegangen, hat wieder WordPress auf FTP hochgeladen. Ne?
Richtig, ja. Das macht er dann halt so.
Macht er auch CMod 777 die ganze Zeit.
Richtig, sonst geht's nicht. Ja. Das ist, musst du immer so machen. Hat er auf, keine Ahnung, Yahoo Answers hat er gelesen, wie das geht.
Ja. Naja. Ähnliche Geschichte gibt's jetzt nämlich auch bei Samsung Phones. Auch da wird der Fingerabdruck sozusagen einfach nur so gespeichert und kann, wenn es sein muss, entsprechend ausgelesen werden.
Na, na, na.
Eigentlich sollte das nur in der Trusted Zone ausgeführt werden und alles und blub, bla, aber Trusted Zones und Sandboxes und was weiß ich sind ja nur dazu da, um zerbrochen zu werden. Na? Wunderschön, wunderschön.
Aber Moment, Samsung sagt natürlich, Samsung takes consumer privacy and data security very seriously.
Hat einer unterschrieben drunter?
We are currently investigating those claims.
Oh, gut.
Also wahrscheinlich sagt Samsung dann im Endeffekt so, ja, wir haben mal nachgeschaut, war doch nicht so schlimm. Müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen.
Aber guck mal, sie gucken wenigstens nach, ja. Wenn es Oracle gewesen wäre, die hätten die einfach zu Tode verklagt und hätten gesagt, nicht, hier gibt's keine Probleme.
Durch richterlichen, höchstrichterlichen Beschluss werden alle Finger jetzt abgenommen, damit der Täter nicht nochmal seine Scans da.
Ja. Genau. Wir hacken einfach allen die Hand ab, es gibt keine Probleme.
Sehr gut.
Wie gut das ist, wenn du nachher als Schadenskompensation irgendwie von einem neue Hände mit neuen Fingerabdrücken bekommst vom Gericht.
Nee, nee, Oracle bekommt als Kompensation deine Finger.
Oracle?
Ja. Oracle verklagt dich dann und bekommt dann deine Finger zugesprochen. Die haben Gott sei Dank einen Gerichtsstand in Teheran und haben dann, die trägt dann der Larry Ellison an der Kette um seinen Hals. Immer wenn er zu neuen, wenn er so zu Verhandlungen geht mit anderen, dann sagen sie, Herr Ellison, was haben Sie denn da um den Hals? Und dann sagt er, eine Kette mit den Fingern meiner Widersacher.
Und von allen meinen Widersachern, genau.
Richtig. Und aber sind nur Mittelfinger.
Nur der Mittelfinger. Nur
gibt der, da gibt der Larry, da macht er seinen Anzug auf und gibt dir den 13-fachen Mittelfinger. Das ist Business. Ja. Also das ist nicht persönlich oder so. Ja. Was ja auch nicht persönlich ist, ist die VW-Wegfahrsperre, weil die ist jetzt ja auch für alle, ne?
Ja, die ist im Prinzip auch open for all.
Open VW-Wegfahrsperre. Ist ein Open Apache-Projekt? Nee. Ist anders.
Nee, ist von Motorola. Ich kann gerade leider wieder die Seiten nicht öffnen in diesem Internet. Jetzt ist es da. Das ist auch eine insofern interessante Geschichte, als dass das schon eigentlich eher älter ist, nämlich 2012. Und VW versucht hat, also der VW-Konzern, gerichtlich dagegen vorgegangen ist, dass das erstmal lange Zeit nicht veröffentlicht werden
so
kann.
So nicht.
Haben sie gesagt, so nicht, da müssen wir erstmal, also ihr dürft euch nicht hier einfach unsere Systeme anschauen, ja? Die sind Oracle dazu vorgekommen.
Die waren auch total secure, die hatten nämlich 64-Bit-Schlüsselmaterial. No. Die ersten 32 haben sich gedacht, die nullen wir mal aus. Also der ist schon 64-Bit lang, aber die zweiten 32-Bit sind eigentlich die wichtigen.
Ja.
Und also ist wohl, dass es ihnen fehlt ein bisschen Entropie und du kannst es brute-forcen, also der sagt dann auch immer so, immer nein, wenn du einen Key versuchst. So, ist es eins? Nein. Ist es zwei? Nein. Und du kannst dann so viel machen, wie du willst. Und normalerweise hätten sie 2,5 Stunden gebraucht, um es durchzurödeln. So, den Keyspace, den sie da haben.
Was ja jetzt auch nicht so wirklich viel ist.
Ja, aber musst du einen Kaffee bestellen, musst du im Laptop so da sitzen.
Ist nervig, ist ärgerlich, ja.
Aber haben sie mit ein bisschen Optimierung auf 30 Minuten runtergebracht, ja? Da kannst du, bestellst dir einen Kaffee, trinkst ihn aus, gehst aufs Klo und kannst dann mit deinem neuen VW wegfahren.
Was würden wir ohne die Informationstechnologie nutzen?
Ja. Das Blöde ist,
das Blöde ist, VW baut einfach keine Autos, die man klauen will.
Ja, aber ist auch, man muss jetzt sagen, es ist ein bisschen auch zu Unrecht. Also natürlich haben die jetzt diese 32 zweite Teil von den 32-Bit, da ist jetzt der Schlüssel drin. Aber jedes zweite, jedes alternierende Halbbyte hat einen fixen Herstellercode. Also von diesen 32-Bit, das sind jetzt nicht wirklich 32-Bit Entropie. Das sind jetzt grob 16-Bit mit Entropie und die anderen kannst du dir, wenn du das Auto mal so, wenn das Auto mal anschaust von außen.
Ja.
Ja, und dann haben die jetzt einfach eine Rainbow Table mit 1,5 Terabyte und dann kannst du einfach den Schlüssel rausrödeln. Recht schnell. Und erstaunlicherweise haben sie diesen Sensor, der diese Wegfahrsperrengeschichte macht, irgendwie in 38
Ja, das ist interessant. Ich muss mich da gerade korrigieren, weil es ist ja jetzt nicht nur so, und das ist ja typisch für die Autoindustrie, dass diese Megamos-Technik von Motorola da irgendwie nur in VW, so im
nein, Polo.
Oder so verbaut werden. Also nein, das ist in sehr vielen interessanten Autos drin, wie zum Beispiel auch, was lesen wir hier, so Porsche 911, gut, ist ja VW-nah, Ferrari,
der Maserati Quattroporte hier.
Ein Fiat Multipla, wollte ich schon immer mal einen klauen.
Ja, ja. Der Fiat Multipla, der große.
Wie war das? Alles, was hier gesagt wird, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden?
Wird auf jeden Fall irgendwann, hoffentlich.
Richtig.
Oh, sie hat Altea, ist gefährlich.
Die Audi S8.
Das muss ich gleich kurz gucken. Fiat 500 ist nicht dabei. Dankeschön.
Der Pontiac G3. Ja. Den willst du auch nicht. Pontiac ist auch schon lange pleite. Ja. Naja, auf jeden Fall.
Aber so ungefähr das komplette Volkswagen-Line-up natürlich. Volvo, Citroën ein bisschen. Fiat
ist alles nicht
dabei.
Honda ist ein weites Feld.
Honda ist groß dabei mit diesem Civic. Ich glaube, da verkaufen sie so 2-3 davon.
Bin mir nicht sicher, aber ich habe es, glaube ich, auch schon mal gehört.
Ja. Audi. Audi. Ja. Interessant.
Auch Audi ist ja auch nur VW, also von daher.
Ja.
Quasi.
Bisher.
Schön.
Richtig.
Autokauf draußen, ist, Auto, also der Witz ist, Autokauf dauert in der Regel auch länger als 30 Minuten. Also von dem her ist es, wenn du es eilig hast, ist das schon eine valide Option.
Ist schneller, den einfach zu knacken, ja. Macht Sinn.
Gehst einfach mit deinem Laptop zum Händler und sagst während dem Verkaufsgespräch so, schauen wir mal, wie schnell ich hier kostenlos mit dem Auto wegkomme.
Ja, richtig. Es ist Mundraub. Wissen ja die wenigsten, Autoklauen aus dem Schausalon ist Mundraub. ist eine kleine rechtliche Schwachstelle.
Aber leider gibt es ja Mundraub in Deutschland auch nicht mehr. Von daher musst du also den Land aussuchen, wo es sowas noch
gibt. Wir sind ja in Volgograd.
Ach so.
Da kannst du alles klauen.
Da kannst du.
Bei uns hier kannst du alles klauen, ist es immer deins.
Das ist
perfekt.
Schabernack im Fach, Das ist keine Ordnungswidrigkeit, das wird als Schabernack eingestuft.
Ja. Da gibt dir der Richter maximal 10 Peitschenhiebe für Schabernack.
Maximal. Wenn er nicht. Also
aber die gibt er dir persönlich.
Wenn er nicht betrunken ist, ja. Richtig.
Mit Freuden.
Ah, schön. Lesefu.
Ganz kurz noch.
Ach so, da geht's noch weiter.
Ja, ich habe das hier gerade in meinem Browser offen. Es gibt zum Thema Security kleine kurze News. Apple hat iOS 8.4.1 und 10.10.5 von OS X released. Und da ist unter anderem ein Root-Exploit in 10.10 gefixt worden.
Ja.
Also es sind eigentlich nur Sicherheitsupdates und da haben sie einfach mal verschiedenste
Exploits gefixt. War das nicht gefixt. Den wir letzte Woche nicht benamen konnten, weil wir nicht wussten, worum es geht?
Ich habe schon Root, ich brauche den einfach nicht.
Ja, wer braucht schon Root-Exploit bei Mac? Ich
weiß auch nicht, ne? Weil wir sind alle Root, gell?
Ja, macht Sinn eigentlich.
Aber du wärst hier, Matt, du hättest es letzte Woche erklären können, gell? Ich habe es rausgenommen.
Weil bestimmt hätte ich das können, was?
Na, den Exploit, den sie
einfach
jetzt gefixt
ja
haben.
Einfach ja sagen und nicken.
Ja, ich sage ja schon, aber das sehen die Hörer nicht. Ach, den Print. Printline.
Ja, das ist doch den sie jetzt gefixt haben.
Dilt Printfile.
Ja. Du hättest es letzte Woche auch erklären können, dann kannst du es vielleicht nochmal nachreichen, weil ich konnte es nicht.
Oh, jetzt ist es letzte Woche lang her. Naja, das ist im Prinzip war das nicht in der Bash-Implementierung von OS 10 ist da ein Bug, nämlich das, dass er das dann einfach ausführt.
Das
irgendwie
ist so ein
so
Preloading-Ding, wenn du so Dynamic Library Dilt irgendwas.
Auf jeden Fall gibt es den schon jetzt ziemlich lang und jetzt.
Du kannst damit halt du kannst mit DLD Print to File in eine Datei schreiben, auch wenn du eigentlich auf die Datei selber keine Schreibrechte hast, weil das macht ja dann nicht du, sondern das macht dann das System. Bäh, bäh.
Ja. Und DLD ist ja dieses.
Dynamic Library Linker. Also das, was DLLs unter Windows sind Dülts.
Genau.
So vereinfacht gesagt unter macOS.
Ach, schön. Jetzt der Lesefu?
Lesen wir doch ein bisschen, ja.
Lesefu, mir wird jetzt ein bisschen warm auch eigentlich.
Ja.
Ja, dann.
Jetzt rede ich einfach ganz viel.
Ja, wie letzte Woche. Letzte Woche war es uns jetzt so viel, hat der Rechner beschlossen.
Da ist der Stream ausgestiegen.
Da hat einfach gesagt,
Too much to read, Buffer Overflow, Mark liest zu viel.
Genau, ich habe diese Woche, ich habe alles nur halb gelesen, deswegen kann ich euch immer nur halb sagen, was es geht, aber ich habe vor, alles fertig zu lesen.
Das ist der Halblesung.
Das erste ist ArangoDB, das ist auch so eine neue schicke Datenbank.
ArangoDB?
Ich sehe gerade, da kannst du eine User-Survey machen und ein T-Shirt bekommen. Ist doch nett.
Dann mach mal.
Nee. Auf jeden Fall haben die einen Blogpost geschrieben über Log-Free Protection of Data Structures that are frequently read. Das ist so ein bisschen wenn man mal, wenn so Sonntag ist, du hast gerade Kaffee und Kuchen gegessen und denkst dir, jetzt ein bisschen was über Datenstrukturen lesen. Ja, das wäre so richtig lecker.
Zum Kaffee dazu.
Ah, Kaffee, schön. Kuchen,
Datenstrukturen.
Richtig, die heilige Dreifaltigkeit. Auf jeden Fall haben die so ein bisschen was geschrieben. Ich mache ja selten so C++, aber da haben sie ein bisschen geschrieben, ja, es gibt hier so Log-Free-Datenstrukturen, wo sehr, sehr oft sehr, sehr schnell gelesen werden können, ohne dass es ein Log drauf haben muss. Und die erzählen ja so ein bisschen, wie das Ganze implementiert ist, was bei denen in der Datenbank wahrscheinlich recht oft vorkommt. Ist zumindest, ich habe die erste Hälfte gelesen, ist ganz nett mal so zu erklären, ja, was sind denn diese Log-Free-Solutions, die es bisher gab, was sind das so das Problem? Und welche C-Funktionen werden da meist genutzt und wo muss man da aufpassen? Ist sicher ganz nett. Kann man mal anschauen. Ja, das war eigentlich der Teil. Was ich wirklich gelesen habe, ist das EVE Online Postmortem. Da war auf der Community von EVE Online, ach nee, ist es jetzt, habe ich da irgendwie eine schließende Klammer zu viel. Muss ich ein Leerzeichen ranmachen. Ja. Das ist natürlich mein Fehler.
Soll ich es machen?
Nee, ich habe jetzt schon, Zellingo. Ja, auf jeden Fall ist es Behind the Scenes of a Long EVE Online Downtime. Die gibt es auch in Deutsch, Französisch und Russisch. Ja, anscheinend viele. Da reden die so ein bisschen drüber, wie sie quasi irgendwie einen Update ausspielen wollten und dann das ganze System mal irgendwie für einen Tag oder zwei richtig weggerödelt haben. Ich habe es mir durchgelesen. Das klang ein bisschen alles so hart. Das klang so ein bisschen, als würden die das einfach alles hinfrickeln. So, ja, wir haben dann die Server gestartet und die gehen durch so 4 oder 5 Run-Level, wo sie ihr Zeug laden und irgendwie sind die dann nie so richtig hochgekommen. Und ich denke mir dann auch so, habt ihr denn keine Logs, dass die sagen, wo die abkacken, dass der sich irgendwie sagt, ich lade jetzt X und X ist geladen, ich lade jetzt Y und Y ist geladen. Und irgendwie haben sie so ein bisschen über diese verschiedenen Run-Level geredet und ist ganz interessant geschrieben, was sie dann gemacht haben und wie sie ihre Produktionssysteme getestet haben und was der Unterschied zwischen bei ihnen Produktion und Testing ist. Klang ein bisschen, also keine Ahnung. Ich habe es mal durchgelesen und habe mir gedacht, oh, das sollte man aber eigentlich auch nicht machen. Aber ganz ehrlich, es läuft. Von daher haben sie irgendwas richtig gemacht. Und ist immer mal wieder, ich finde diese Postmortems-Lesen immer ganz interessant, weil man sich da auch so ein bisschen denken kann, ja, da haben wir dieselben Probleme, da haben wir eine bessere Lösung und da kann man schon ein bisschen was von lernen. Und das ist ganz nett geschrieben, ist nicht so tieftechnisch, sondern eher so ein bisschen oberflächlich und gibt dir so ein bisschen einen Einblick hinter diese EVE Online-Geschichten, wie die ihre Firma aufgebaut haben und wie sie die Server laufen lassen. Das ist ganz nett eigentlich. Was die nächste Geschichte, die ich ansprechen wollte, war Containers and Microservices make performance slow. Das ist so ein Speaker-Deck-Set von dem Typ von Puppet Labs, Gareth Rushgrove, der so ein bisschen darüber redet, wie was passiert, wenn man so einen großen, unzuverlässigen Monolithen hat und den dann in verschiedene Services aufpacken will. Und ja, dann ist es ja so, oh gut, wir brauchen aber noch ein Failover, bedeutet, jetzt braucht jeder Service noch seinen eigenen Load Balancer. Und der redet eben so ein bisschen über die Probleme, die da passieren können in, was waren es denn, 50 Slides maximal, wenn du so Teile aufdröseln willst, dass du jetzt überall immer JSON serialisieren und deserialisieren musst und Overhead und überhaupt und sowieso und was ist denn mit Docker und Containern und wie weißt du überhaupt, wie viel RAM der zur Verfügung hat, weil diese ganze C-Group-Geschichte, die zeigt dir nicht an, wie viel RAM dein Prozess wirklich zur Verfügung hat, sondern wie dein Proc-Dateisystem, wie das anzeigt und so die Probleme, in die man normalerweise reinrauscht, wenn man anfängt, das Ganze aufzuspalten. Ob, ich denke, das hat ein, ist der Vortrag hat eigentlich so Hand und Fuß, das ist eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Er geht eben bei vielen Sachen davon aus, gerade so hier, dann braucht ja jeder jetzt noch einen Load Balancer. Fand ich dann auch so, ja gut, du brauchst einen Load Balancer, wenn du das so herkömmlich mit Webservice zum Beispiel machst. Wenn du das Ganze über Queues machst, dann brauchst du keinen Load Balancer, sondern du kannst einfach zwei Consumer direkt laufen lassen. Und wenn da einer von abschmiert, dann muss keiner direkt auf deinen Consumer zugreifen. Wenn sich dem seine IP ändert, ist das allen Leuten egal. Wichtig ist, dass der nachher, wenn der wieder hochkommt, auf seine Queue zugreifen kann. Bedeutet, es gibt da einige Sachen, wo er sagt, ja, diese Microservices, er stellt es halt so hin, als ob die einzige Möglichkeit wäre, Microservice aufzusetzen, dass du dann noch einen weiteren REST-Endpoint hast, den halt irgendwie alle alle irgendwie im DNS finden und dann ist gut. Es gibt andere Möglichkeiten, das ein bisschen weniger problematisch zu machen, aber generell ist es ein echt nettes Set, hat ein paar Daten, so wie Virtualisierung halt Netzwerkdurchsatz langsamer macht, wie Dateisysteme, wenn die virtualisierten I.O. haben und du hast nicht den super fancy Virt.io, was weiß ich, was Treiber, wie es da Probleme gibt. Ist ein ganz nettes Slideset, kann man mal lesen. Jesus. Pinterest hat erstaunlich viele Server und im TechCrunch erstaunlicherweise. Ja, total gut. Der Michael Lopp, der Head of Engineering war oder ist bei Pinterest, hat TechCrunch ein Interview gegeben, das ich auch ganz cool zu lesen fand eigentlich. Der war früher bei Palantir, was auch so, alle kennen Palantir irgendwie, aber keiner weiß genau, was die machen. So Consulting in der Art, aber irgendwie komisch. Wahrscheinlich auch nicht. Der war früher bei Apple eine Zeit lang und der redet eben so ein bisschen drüber, wie er so sein, wie er Pinterest aufgebaut hat, wie er so eine Mischung aus irgendwie den Profis und den Neuankömmlingen hält, was da so ein gesundes Klima ist, wie sie ihr Hiring machen, ist ganz interessant, wenn man gerade auch in so einem Unternehmen da ein bisschen in die Richtung mit einwirken will, wenn man im jungen Unternehmen ist, wie man sowas denn eventuell sinnvoll aufziehen kann, dass da eine gesunde Ingenieursorganisation drauf hervorgeht. Ist auch ganz nett zu lesen, nicht sonderlich technisch oder so, kann man mal überfliegen. Und mein letztes Lesefu, das ist der Sam Kotler. Der Sam, der hat mal bei allem gearbeitet, so grob. Also Sam hat bei Red Hat gearbeitet, der hat mal bei uns gearbeitet, der hat mal bei Venmo gearbeitet. Er hat mir mal in Chinatown in New York hier koreanisches Essen ausgegeben. Und in meinem Buch ist er auf der Seite mit den guten Kindern jetzt, ja. Und auf jeden Fall.
Der würde also nie BGP routen.
Doch schon, aber nur zum Trollen.
Ah.
Was ja okay ist dann.
Ach so.
Ja, der ist auch, keine Ahnung, der war im Ruby Core Security Team, der ist bei CentOS dabei, Ikiga Maintainer, der macht bei Bundler und Ruby Gems und Ansible mit. Der ist schon ein kluges Bisschen und ich glaube, der hat irgendwie erst vor 6 Monaten, glaube ich, seinen Bachelor gemacht in irgendwie so Bachelor of Arts in Informatik oder so, aber ist im Moment Engineering Manager bei DigitalOcean und der hat jetzt einen Talk gemacht auf den DevOps Days, was ist denn, PGH, welche Stadt ist denn das? Nicht Pengrowth, weiß jemand PGH Airport Code?
Nee.
Pittsburgh, ja, DevOps Days Pittsburgh hat er gemacht, How to Debug Anything. Und er macht halt, also wenn man ihm ein bisschen folgt, das ist sein Job. Er debuggt eigentlich nur Scheiße, die eigentlich keiner am Schuh haben will. Und er schaut dann, warum habe ich denn wieder Scheiße am Schuh? Und er steht morgens auf und er kommt ins Büro und dann stehen da 2 Stiefel, die voll mit Scheiße sind. Die zieht er sich an und findet dann raus, woher diese Scheiße kam. Also er macht, er findet raus, warum seine Server unreliable sind, was ist mit seinen Devices, warum ist sein Kernel doof, warum sind seine Netzwerktreiber doof, warum sind Libraries doof und warum ist seine VM doof. Und der hat quasi einen Talk gemacht, wo er sagt, okay, ich erzähle euch jetzt mal, wie das so generell geht und was man da so die Basisprobleme machen kann. Er sagt dann hier, ist irgendein Ruby-Ding und das Ruby-Ding hat irgendein Require drin, das nicht richtig lädt. Wenn du Ruby verstehst, ist das schön und gut, aber eventuell hast du ja den Code nicht oder so. Und dann sagt er, okay, was du machen kannst, ist, du schaust mal S-Trace an. Systemlevel kommst du immer ran, wie liest man den S-Trace Output? Wie kannst du denn, keine Ahnung, File-Deskriptoren anschauen. Wie kannst du Crashes anschauen? Wie kannst du Memory-Leaks rausfinden? Gibt also in dem Vortrag so eine generische Übersicht über Profiling, über Memory-Leaks, über Crash-Bugs, wie du einen Valgrind benutzt und sowas in der Art. Es ist also echt so richtig gutes Handwerkszeug. Ich hoffe, die haben es auf Video aufgenommen, weil die Slides sind schon recht gut, aber das ist so ein Talk, wo du wahrscheinlich
sehen musst, was er wirklich sagt und nicht nur Slides gucken willst.
Richtig, aber die Slides sind auf jeden Fall schon mal gut, um mal so Lust drauf zu machen und kann ich nur empfehlen, er ist echt kluger Kerl, kann man mal anschauen.
Okay.
Ja.
Gut, wir müssen ein bisschen schneller machen,
richtig,
da die hier zumachen demnächst,
bam,
und wir rausgeschmissen werden. Deswegen 10 Dinge, die ihr niemals zu eurem Admin sagen solltet, durchlesen und nicht machen.
Richtig.
Bisschen witzig, bisschen.
Bam.
Normal.
Dann machen wir den Mimimi der Woche direkt.
Genau, aber wir fangen mit Redshift an.
Genau.
Redshift.
Redshift, da kannst du, OpenShift.
Red Hat OpenShift. Redshift ist aber auch gut.
Genau. Red Hat OpenShift hat der
Liedname oder Schmidtlauch.
Oh, hat mehrere uns gepostet. Also ich habe auch heute noch oder gestern eine E-Mail bekommen, die auch, der auch gesagt hat, ja, guckt euch mal OpenShift an. Und klang so einfach gut.
Liedname war es. Bam. Okay, Liedname hat gesagt, klang gut, kannst du irgendwie gratis und du kannst Ruby drauf laufen lassen und Bundler. Und dann habe ich es mal gemacht und das ist schon nett. Aber es ist halt auch scheiße.
Warum was ist der Nachteil ist.
Sie haben irgend so eine veraltete Ruby-Version, also sie bieten echt die an, die vor irgendwie einem Jahr rauskam und niemand hat es geupdatet. Da kannst du sicher auch irgendwie so ein Pack.
Gut, wahrscheinlich benutzen die einfach Red Hat Enterprise Linux 6 und.
Das ist ja keine Ausrede. Das mag zwar ein Grund sein, aber keine Ausrede.
Okay, ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, aber du kriegst da eine virtuelle Maschine und kannst mit der machen, was du willst, oder?
Du kriegst da nicht unbedingt eine virtuelle Maschine, sondern das ist so Heroku-mäßig. Du sagst dann halt Git Push und dann sagt er.
Aber,
geil.
Okay, aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwelche Repositories mit einzubinden und zu sagen, update mir mal erstmal ein Ruby.
Ach, nicht, dass ich eventuell gibt es da so Buildpacks, aber standardmäßig nicht. Und ich habe mich nur ein bisschen damit beschäftigt. Das nächste Problem war, wenn du sagst, du willst Ruby hosten, dann kapieren die nicht so recht, wie Bundler geht. Bedeutet, Bundler ist eigentlich da, um so Libraries zu laden. Und in ihrem Passenger hatte früher in irgendeiner alten Version das Problem, ja, Passenger selber hat Rack benutzt, diese Library. Und die haben ihm halt Rack-Version 1.4.2 benutzt. Mhm. Und unser Blog halte ich halt immer recht aktuell und ich habe 1.5.6 oder so. Bedeutet, ich habe das da reingeklatscht und habe gesagt, start's mal. Und dann sagt er, du hast schon 1.4.2 geladen und jetzt sagt dein Programm ist für 1.5.6 und ich kann nicht beide gleichzeitig laden, ist total doof. Mhm. Das hatten die vor einem Jahr, glaube ich, mal gefixt. In Passenger, aber Red Hat hat halt die alte Krepel-Version noch, wo das noch kaputt ist. Und da gibt es auch irgendwie einen Bug-Report und dann sagen die, ja, das ist gerade doof, aber du kannst ja einfach die alte Version hardcoden. Oh, und da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Eventuell versuche ich das auch noch, aber ich muss jetzt halt schon Ruby downgraden. Ich müsste jetzt diese eine Rack-Version downgraden. Und ich hoffe, dann geht's, aber das ist halt echt nicht optimal. Das Gute ist, dass es uns eigentlich recht egal ist, auf was es läuft, ob das läuft. Ich versuche das jetzt nochmal, ansonsten müssen wir uns mal irgendwie Gedanken machen, wo wir das hosten.
Ja, sonst hosten wir es halt auf einem eigenen virtuellen Server.
Geht auch.
Also, sonst werden wir uns jetzt so ewig damit beschäftigen. Also OpenShift klang irgendwie lustig, aber
ja, hat halt oder Probleme. Wir holen es halt, wir können es auch mal mit Amazon Elastic Beanstalk auf eine irgendwie EC2 Micro Instanz machen, weil der ja echt nicht so viel rechnet, weil der ja nur einmal das Ding hochfährt. Und dann ist alles gecached und dann musst du ja nichts machen. Ja.
Dazu auch noch, Mimimi Cloudflare ist irgendwie Banane. Also ich meine, da kannst du ja schön sagen, übernimm mir mal alles, was im DNS ist. Und ich habe natürlich gedacht, boah, der übernimmt hier, der hat ja sogar meine TXT-Records übernommen, meine Eintragung für welcher XMPP-Server, mein SPF-Record, sieht alles gut aus, mach mal. Ja, turns out, nee. Irgendwie hat er nach irgendeinem Motto Sachen rausgelassen, so zum Beispiel feed.binärgewitter.de, was leider bei ein paar Clients direkt so eingetragen ist, als ja, da liegt unser Feed, weil halt aus alten Zeiten noch so gemacht und dann haben mir ein paar Leute geschrieben, in XY geht euer Feed nicht. Ich dachte, ist doch alles super, wir haben schon zwei Sendungen veröffentlicht, es gibt Leute, die hören uns. Oh shit. Da war doch irgend sowas. Oh, ist runtergefallen. Mist.
Ja, ja.
Okay, Feed eingetragen. Dann hast du mir vor der Sendung gesagt, sag mal, unsere Mailinglisten gehen nicht. Dann hab ich gedacht, oh shit, hat er das auch vergessen. Ja, und das kann ich jetzt noch nicht mehr dazu eintragen wahrscheinlich. Wird einfach irgendwo stehen, ja, sag mal, irgendwie, es gibt halt, du kannst irgendwie 6 oder 10
ja.
Einträge und mehr geht halt einfach nicht.
Ich denke, wir können auch mal von Cloudflare
also
wieder zurückschalten.
Also müssen wir, glaube ich, wieder von Cloudflare runter.
Wäre auch nicht so schlimm. Also
der kostenlose Plan ist einfach nichts für uns.
Ja, das CDN cached ca. 50% von unserem Traffic, aber halt nicht 100 und ich weiß noch nicht genau, warum nicht.
Wir sind einfach
nicht so wild.
Doch zu dynamisch dafür.
Es gibt irgendwie 38 Möglichkeiten, wie wir dieses Ding zum Laufen kriegen und ich müsste
okay,
halt einfach mal mehr.
Wir testen weiter. Also wenn irgendwas kaputt geht und ihr merkt, sag mal, bringen die keine neue Sendung mehr raus, dann sagt einfach mal Bescheid auf Twitter. Wir reagieren dann normalerweise und sagen, oh shit, da war doch eigentlich was.
Richtig.
Also wie gesagt, feed.binärgewitter gibt's jetzt. Unsere Mailingliste tut gerade nicht, aber
wird
das
schon.
Ist jetzt schon. Auch nicht super kritisch.
Rantele. Android-Entwicklung hast du mit
Mimimi. Ja, ich mache jetzt gerade wieder seit 1-2 Wochen hauptsächlich Android und Ich arbeite an der neuesten Version von Hockey-App Android. Die haben wir komplett neu gebaut und die soll jetzt rauskommen. Und es ist einfach so ein mega Peter irgendwie Version, also API Level 9 bis 22 zu unterstützen, also Android 2.3 bis hoch zu 5.1. Und dass die App dann überall gut und im Idealfall auch konsistent aussieht. Und das sind so, also, viel XML und vor allem halt einfach so, es funktioniert nicht. Und dann sagst du, warum funktioniert es nicht? Keine Ahnung. Kannst du googeln, weil Stack Overflow, weil Dokumentation von Google gibt es natürlich nix so. Und dann.
Das wäre jetzt auch zu viel verlangt.
Dann also Stack, also ich weiß, Stack Overflow normal oder so generell im Internet Fragen zu irgendwas stellen, ist schon immer so, ja, also da kriegt man häufig zweifelhafte Antworten. Aber bei Android-Entwicklung ist es echt so, ich suche nach, so übersetzt gesagt, ich möchte ein Auto kaufen. Dann bekomme ich nur Sachen bei Stack Overflow mit, ja, ich wollte mir ein Auto mit 3 Rädern kaufen. Und die Antworten sind dann so, na, also ich habe einfach ein Fahrrad genommen.
Ja.
Und dazu habe ich mir noch ein Kondom über eine Banane gerollt. Und ich so, warum? Warum? Was?
Weil das funktioniert.
Ja, natürlich funktioniert das, aber ich wollte ein Auto. Oh.
Aber es war doch nur ein gut gemeinter Hinweis, dass es vielleicht anders geht. Du musst ja deine Sichtweite mal erweitern. Ja. Mal links und rechts gucken.
Ja.
Vielleicht muss es ja kein Auto sein. Vielleicht tut es ja auch ein Fahrrad.
Richtig.
Ja. Oder ist oder auch Banane. Viel umweltfreundlicher.
Banane ist immer gut.
Ja, Reiter auf der Banane. Genau.
Banana. Ja, also es macht wenig Freude.
Keine Android.
Komm mit mir ins Abenteuerland.
Komm mit mir ins Abenteuerland.
Okay, Pix, nein, aus.
Der Eintritt kostet den Verstand.
Ja, genau, Pix. Ich habe es noch nie benutzt, aber ich habe es mir mal angeschaut. Ich muss mir jetzt bald wieder in den Vereinigten Dings ein Auto kaufen.
Arabischen Emiraten.
Ja, richtig. Vielleicht. Weiß, nee, anders.
Aber nicht
anders.
Die Frau fahren lassen.
Tipp.
Oder
tipp.
Wenn,
anders,
dann
anders.
Nur verschleiert. Gell?
Vorsicht. Ja. Aber dafür brauche ich erstmal ein Auto und da habe ich bipi.com gefunden. Bipi.com ist ein blöder Name, aber irgendeiner hat gefragt in irgendeiner Facebook-Gruppe so, Auto kaufen, gibt es irgendeinen Autohändler, der kein Arschloch ist? Und das ist natürlich eine Fangfrage, die sind alle Arschlöcher und wollen nicht übers Ohr hauen. Bipi sieht für mich ganz interessant aus. Die haben quasi so, wie heißen die denn, Artisanal Autos quasi. Also die sind quasi ein Marktplatz für Autos, aber sie übernehmen recht viel Service. Also das, was eigentlich der Autohändler machen sollte, aber dich immer anlügt, dass er es gemacht hat und er erzählt dir dann nicht, wie dein Auto wirklich kaputt ist. Da haben die so eine 10 Tage Geld-Zurück-Garantie. Bedeutet, wenn du mit dem Ding 10 Tage rumfährst und sagst, ich mag es nicht, dann sagen sie, ja gut, Pech, ist okay. Sie haben eine 158-Punkt-Inspektion und du kannst bei jedem Auto sehen 158 Sachen, wo sie sagen, ist die Stoßstange kratzerfrei? Und die sind super ehrlich, weil ihnen ist es irgendwie, sie vermitteln quasi nur Verkäufer und Händler und nehmen so ein bisschen zwischendrin weg und sie sagen dann, ja, wir haben uns das Auto angeschaut, die Stoßstange ist okay, sie haben halt so echte Profis.
Profis.
Genau, und die sich das anschauen, die sagen, ja, Stoßstange hat ein paar Kratzer. Und dann sagen sie aber auch so Sachen wie, ja, wie ist es denn mit, keine Ahnung, der Motor. Und ja, der Motor sieht gut aus, kein Öl an den Ventilen, bla bla bla. Sie geben dir halt 180 Sachen, wo sie wissen, danach solltest du schauen.
Ja, okay.
Und sie haben irgendwie 100 Stunden, 100 plus Stunden für ihre Inspektoren, allein mal Inhouse-Training. Und du bekommst also da ein Auto für, das du echt mit professionellen Fotos, nicht so 300 mal 300 Pixel leicht verwaschen, sondern du kannst dir online das Ding anschauen. Du kannst sagen, ich will ein folgendes Modell. Sie sagen dir, für dieses Modell ist aktuell der Blue Book Value, also dieses, weiß nicht, gibt es im Deutschen was, Blue Book?
Ja, so dieser Schwacke-Liste.
Schwacke-Liste, genau. Nach Schwacke geht er für 6.000 weg. Wir verkaufen ihn für 5.5. Ist eigentlich ein guter Deal. Hier klick, kannst du sehen, wie viel der im Durchschnitt normalerweise bringt, so wenn du irgendwie andere Seiten anguckst. Sieht also alles echt fair aus. Muss ich mir mal anschauen. Und sie bieten dir auch an, das Ding quasi also in den USA rumzuschippern, wo auch immer. Sie bieten dir keine super Schnäppchen an, aber sie bieten dir einen fairen Preis an für ein gutes, für eine gute hier Erfahrung. Sieht ganz interessant aus. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, dem der Link irgendwie hilft, weil ich einer der wenigen bin, die sich wahrscheinlich in den USA ein Auto kaufen wollen. Aber vielleicht kann ja Holzbrink mal sowas für Deutschland machen. Das wäre doch mal schön.
Holzbrink, oh Gott.
Keine Ahnung.
Auto-VZ.
Auto-VZ, richtig. Windows-Werbung, dein Pick.
Ja, da ist ein bisschen was schiefgegangen. Was ist das, so eine Mautstelle oder so? Ja, das hat eher misslungene Windows-Werbung, da mal Windows zu aktivieren.
Ich habe heute wieder einen Geldautomaten gesehen, apropos, wir werden ja über Geld abheben. Ne?
War Windows nicht aktiviert,
Windows XP ist gebootet und gleich abgekackt.
Hm. Ja, aber wenigstens ist es gleich abgekackt. Ne?
Ja, und wenigstens war es hoffentlich nicht am Internet. Weil sonst
Kommt der I Love You vorbei, ne?
Ja.
Weil der ist Service Pack 1. Hey.
Also, von wegen hier, man kann sich überall Geld einfach abheben.
Der jetzt schon, der Wurm.
Der Wurm, ja, genau.
Aber dein Geld halt.
Ja, und dann steckst du deine Karte in so einen Windows XP-Rechner. Es ist einfach, es ist kein gutes Gefühl, ich sag's
ja,
euch.
Ja, die hatten damals schon Chipcard-Implementierung.
Also so oder so, keine gute Windows-Werbung.
Ja.
Bitte aktivieren. Ja.
Ansonsten habe ich noch einen Pick. Ich finde den zum einen immer lustig und zum anderen der Kleine, der da beim Taekwondo-Training einfach nur so eine Holz mit Sollbruchstelle Platte zertreten soll. Mit einem Fuß, ganz wichtig. Der erfüllt alle Kriterien, die ein zukünftiger QA-Engineer haben muss. Kann man sich mal angucken.
Oh.
Im Vergleich zu einem QA-Engineer freut er sich sehr am Ende, wenn es dann doch klappt.
Das stimmt allerdings.
Das ist eher unüblich. Ah. Ja, nee, wenn du das...
Ja, nee, also es geht. Okay, wenn es kein Bild ist, Bilder einfügen ist immer ein bisschen schlecht, deswegen manchmal fehlt da HTTP davor. Ja. Genau, die Tochter des Doktors einfach mal anklicken, weil...
Hey, klick doch mal die Tochter des Doktors an.
Ja, klick die doch
What
mal an.
What could possibly go wrong?
Hot Doctor Daughters in your neighborhood. Ingo, klickety-klick.
Ja. Letztes Mal hattet ihr irgendwie Who Doktor. Am I? Jetzt klick doch einfach mal auf die Doktor. Die,
ist ein Link, wo du Anna Kournikova nackig sehen kannst. Klick doch da einfach mal drauf. Punkt .exe.
Ja, genau. Wundert euch auch nicht, wenn da Punkt .vbs hinten dran steht in der URL. Doch,
Punkt .sexy. So.
Ah,
okay.
Aber lesson learned, time travel is messed up. Richtig. So muss es sein.
Gut, Kinders, ich glaube, wir müssen, oder?
Ja, so langsam.
Wir werden evakuiert.
Wir wollen rauskomplimentiert. Weiß nicht.
Rauskompiliert.
Rauskompiliert. Ja. Genau, also wenn ihr in Brandenburg seid, campen.
Brandenburg.
Also direkt.
Berlin, Halleluja, Berlin. Wir müssen raus, wirklich.
Wir müssen dringend raus. Dann sagt Bescheid, der Makefu ist da, der macht mit euch Hörertreffen.
Achso, der Camp. Der
deshalb ist er da.
Deswegen ist er da, nur für euch, damit ihr kuscheln könnt mit ihm. Das ist total gut.
Anfassen ist immer bei
immer anfassen, kuscheln. Immer.
Der fasst
einfach
auch alle
an. Habt ihn total lieb. Ansonsten machen wir jetzt so ein bisschen Pause.
Hitzepause,
ja. Also, nächste Woche ist nicht definitiv. Wir haben
der
jetzt
Onkel
schon
fliegt in die USA zurück. Da könnt ihr jetzt
nächste
nicht so
Woche ist nach Plan nicht.
Ja. Nach Plan nicht und die
Seht,
Woche drauf.
Was passiert.
Die Woche drauf, glaube ich, machen wir auch nicht. Zumindest bin ich im Urlaub. Und wenn der Makefu immer noch irgendwie, keine Ahnung,
Ingo,
noch halb betrunken.
Dass du dauernd Urlaub machen musst, Ingo.
Halb betrunken in Brandenburg rumliegt, wissen wir nicht, was wir da machen. Folgt uns auf jeden Fall auf Twitter, dann kriegt ihr mit, was los ist.
Ja. Besonders dem Neuen, dieser Mark.
Ja. Lasst uns wissen, was ihr von dem haltet, ob wir den wieder einladen dürfen.
Ja.
Wir sammeln schon mal auf Flatter fürs Flugticket für den Mark.
So oder so ähnlich. Gut, dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß
am Gerät.
Genau.
Dinge!
Ja. Und bis zum nächsten Mal.